Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen hier bei uns zu einer neuen Folge von Undrafted. Ein bisschen verspätet, seht es uns nach, wir hatten alle unsere Abschlussprüfungen für unsere Bachelorarbeit in Kurzform, wir waren alle erfolgreich, von daher hat es sich auch gelohnt, die Folge ein bisschen zu verschieben, deswegen diese Woche mal ausnahmsweise am Freitag, aber jetzt dann auch offiziell im NFL-Monat, kann man sagen, im NFL-Monat September. Nächste Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht es los. Da freue ich mich auch schon sehr auf die Preview-Folge nächste Woche und mit euch durch die Saison zu gehen da draußen. Und die NFL hat jetzt ihre NFL Top 100 zu Ende gebracht. Und wir haben die letzten beiden Wochen viel über die NFL Top 100 gesprochen. Ich denke mal, bei den Top 20 kann man nicht mehr so viel meckern über die Spieler, die da drin sind. Deswegen einfach nur die Frage an euch, Finn und Tom. Tom Brady ist ja die Nummer 1 geworden. Geht das in Ordnung oder hättet ihr da lieber wen anders gesehen? Und bei Tom kann ich mir da schon was vorstellen.
Ja, kannst du dir auf jeden Fall vorstellen, weil wenn Tom Brady Back-to-Back MVP geworden wäre, dann wäre das okay. Ist er aber nicht, das war Aaron Rodgers und Aaron Rodgers ist nur die 3. Deswegen, NFL-Spieler, was ist da los? Warum ist der Back-to-Back MVP nur auf 3 gekommen bei euch? Wirklich, keine Ahnung. Finn, was sagst du?
Ja, ist richtig, dem kann ich mich nur anschließen. Vielleicht hätte sich der gute Herr Rogers, ja, weiß nicht, impfen lassen sollen oder nicht, da sich mit diesem Pferdemittel zuballern sollen, aber keine Ahnung, was da die Erklärung für ist. Definitiv nicht nachzuvollziehen. Aber eine Sache, die jetzt mir gerade noch einfällt, warum ist AJ Terrell nicht in den Top 100?
Stimmt.
Gar nicht drin, ey.
Also das, finde ich, ist tatsächlich eigentlich eine bodenlose Frechheit, weil AJ Terrell einer der besten Corner letztes Jahr war. Und dass der nicht mal in der Top 100 drin ist, das ist, ja, äußerst fragwürdig.
Ja, kann ich nur zustimmen. Denn das ist eigentlich ein Spieler, der muss auf jeden Fall drin sein. Und das dürfte auch keinem NFL-Spieler entgangen sein, dass er letztes Jahr eine gute Saison gespielt hat.
Auf jeden Fall. Keine Ahnung, vielleicht ist das so ein totaler Arsch in der Kabine und keiner mag den. Wissen wir ja nicht.
Na gut, aber das können ja eigentlich dann nur die bei den Falcons wissen.
Ja, die sind ja untereinander connected, die Spieler, ne?
Ja gut, das stimmt, aber ja.
Ich wollte sagen, eigentlich in der NFL kennt ja jeder jeden. So.
Ja, wahrscheinlich, weil es ist halt immer dieser Fluch von guten Spielern in besonders schlechten Teams, du fliegst halt trotzdem unterm Radar. Weil du kannst halt so viel machen, wie du willst und gerade in dieser Schrott-Defense, nichts gegen die Falcons, liebe Falcons-Fans da draußen, aber die Defense war Schrott letztes Jahr, da sind wir uns, denke ich mal, alle einig, da kannst du selbst als guter Cornerback scheinst du dann wenig, wenn deine Defense trotzdem 30 Punkte jedes Spiel kriegt, mindestens. So, und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch da so ein bisschen das mit reingespielt hat. Gut, dann, wir haben letzten Wochen oder letzten Monate uns öfter mal mit einem Menschen beschäftigt, der, vorsichtig ausgedrückt, nicht so coole Dinge getan hat, mit Deshaun Watson. Und jetzt, wo wir dachten eigentlich, das Thema ist vom Tisch, müssen wir leider schon wieder über jemanden sprechen, der sogar noch viel schlimmere Sachen, so wie es scheint, gemacht hat. In dem Fall muss man ja juristisch gesehen noch sagen, so wie es scheint, weil offiziell ist er noch nicht verurteilt und dann, nur dass ihr das da draußen versteht, darf man nicht von, er hat es gemacht, reden. Das ist einfach juristisch, muss man sich da auch ein bisschen absichern. Und zwar der Kollege Matt Ariza, in dem Fall darf man jetzt sagen, ehemaliger Panther der Buffalo Bills. Es kam im Laufe der Woche raus, dass Matt Ariza, ich komprimiere das jetzt ganz, ganz eng für die Leute, die da nicht so die Details hören wollen bei sowas, zusammen mit ein paar Leuten, wenn man es runterbricht, eine als er noch bei San Diego State auf dem College war, eine 17-Jährige war sie, glaube ich, als Gruppe vergewaltigt haben soll. Und auch ziemlich übel hingerichtet haben soll, auch optisch. Und das ist jetzt, läuft jetzt, der Prozess dagegen wird jetzt anlaufen. Und was man, denke ich mal, noch erwähnen kann, was vielleicht auch nicht so cool die Bills in dem Fall dastehen lässt, laut den Berichten der Anwälte von ihr, also von der besagten Dame, wussten die Bills schon seit dem 31.07. Wohl davon, haben Matt Ariza trotzdem spielen lassen, haben sogar den anderen Panther Haag oder Haag, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, noch entlassen. Und wussten in der Zeit aber trotzdem von diesen Vorwürfen gegen Matt Ariza. Jetzt haben sie reagiert, deswegen habe ich gesagt, vorhin ehemaliger Bills Panther und haben ihn entlassen. Aber lässt natürlich trotzdem ein Geschmäckle. Oder wie seht ihr die ganze Matt Ariza-Situation?
Ja, definitiv kann man, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als dass der charakterlich ja, eher nicht zu der Gesellschaft gehören sollte. Würde ich mal so ausdrücken. Die Frage, die ich mir gestellt habe, aber gut, dass du das gerade gesagt hast, das habe ich gar nicht gelesen, ist, also wie es sein kann, dass die Bills da nichts von gewusst haben während des Draft-Prozesses, weil die durchleuchten ja in jedem Spieler bis aufs Übelste. Und dass dann solche harten Anschuldigungen, die ja damals auch schon zumindest bekannt waren, auch bei San Diego State, dass die Bills das nicht gewusst haben, das hat mich dann doch sehr verwundert. Also im Vorhinein des Drafts weiß ich nicht, wo das mit zu erklären ist. Aber wenn die das schon ab dem, was hast du gesagt, 31.07.
Das hatte ich jetzt gelesen, genau. Ich glaube, bei Adam Schefter stand das. Kann man das
Ja
nachgucken?
gut, wenn die das dann ab dem Zeitpunkt schon wussten und das dann jetzt noch quasi vertuscht haben bis dahin, bis dann das auch an die Medien gelangt ist. Ja, ist jetzt auch eher nicht positiv zu bewerten, würde ich mal sagen.
Ja, sehe ich eigentlich genauso. Also noch ist er ja unschuldig, muss man ja so sagen. Aber wenn das. Ja, wie gesagt, das ist genau wie bei Deshaun Watson. Das ist eine Person, der man dann keine Plattform geben muss. Die NFL muss da genau aufpassen, was sie damit macht. Und ja, lässt die Bills natürlich nicht gut dastehen, das habt ihr schon gesagt. Und ich glaube, Matt Ariza hätte eine sehr, sehr gute Karriere haben können. Wer so aus dem College kommt, als Puntgott beschrieben wird, sich so die Karriere zu versauen, selber schuld, hat er super hingekriegt.
Ja, vor allem mit seinem 90-Yard-Punt, ne, der in der
Genau.
Preseason gemacht hat. Der Typ hatte echt was im Bein, aber leider nichts im Kopf. Das muss man dazu sagen.
Aber vor allem, das glaube ich, kann man hier auch nochmal sagen, hat er sich ja nicht nur die Karriere zerstört, sondern womöglich auch ein 17-jähriges Mädchen.
Ja, absolut.
Also
Und
auch mental, auch mental.
das ist das viel Schlimmere an der ganzen Nummer.
Ja.
Und wo wir gerade bei Schlimm sind, vielleicht noch eine Sache dazu auch von den Buffalo Bills, um die jetzt auch nochmal schön elegant vorm Bus zu schubsen. Was sie auch voll verdient haben in meinen Augen. Als sie dann am 31.07. davon informiert wurden und sich danach getroffen haben, ist es ja normalerweise üblich bei so schweren Anschuldigungen, dass du deinen Chefanwalt, die Teams haben ja auch mehrere Anwälte, dass du den dahin schickst. So wurde es zumindest von den ganzen Insidern kommuniziert. Die Bills haben wohl aber einfach nur, haben selbst, der GM hat wohl nicht auf einen einzigen Anruf des Anwalts oder des Anwalts der Betroffenen reagiert, so wie ich es gelesen hatte. Und sie haben wohl nur einen Assistenten zu dem Termin geschickt. So, was natürlich so dann wieder diesen faden Beigeschmack nur noch mehr erhöht und die Bills machen gerade alles, um langsam aber sicher auf ähnliches Sympathielevel zu kommen, zumindest auf der Ebene mit den Cleveland Browns, finde ich.
Ja.
Also so schlimm ist es jetzt bisher noch nicht, aber wenn sie so weitermachen, dann.
Absolut, ja. Zumindest haben sie einen guten Start hingelegt.
Das ist richtig. Und witzigerweise werden sie ihren alten Panther ja auch nicht wieder zurückkriegen, weil der Kollege ja mit den Colts angeheuert hat in der Zwischenzeit. So, dann gibt es einen neuen Starting Quarterback in Seattle. Musste ja festgelegt werden, logischerweise jetzt die nächste Woche ist das erste Spiel. Zu Hause, Monday Night Football gegen die Denver Broncos. Und Russell Wilson bei seiner Rückkehr empfangen wird Geno Smith. Eure Einschätzung dazu?
Also, ich sag mal so, das ist jetzt schon kein gutes Zeichen für Drew Lock, dass er sich nicht einmal gegen Geno Smith durchsetzen konnte im Training Camp. Und ja, die Seahawks, glaube ich, hätten so oder so, egal ob es jetzt mit Geno Smith ist oder mit Drew Lock ist, hätten nicht viele Spiele gewonnen und wären auch kein Playoff-Anwärter gewesen. Von daher ist es in der Hinsicht jetzt nicht tragisch, so würde ich behaupten. Aber ja, ist schon, also spricht schon für sich, glaube ich, dass man jetzt hier Geno Smith, der über, ist ja schon über 30, weiß ich gar nicht, dass man sich auf jeden Fall einen Veteranen hier auf die Quarterback-Position holt, beziehungsweise was heißt holt, der war ja vorher schon da, als dass man halt einen Drew Lock hat, der immer noch Mitte 20 ist, der, wo man immer noch, ja, vielleicht so ein kleines Fünkchen Hoffnung haben kann, dass er in neuen Umständen jetzt nochmal funktioniert, aber das wird ja jetzt dann auch vermutlich nicht zustande kommen, wenn er sich noch nicht einmal gegen Geno Smith durchsetzen konnte.
Ja, also ich würde sagen, wenn du in der Situation der Seahawks bist, dann, also ich glaube, es wäre eigentlich total egal gewesen, weil ich denke, die vertrauen beiden Quarterbacks nicht. Dann natürlich Geno Smith zu nehmen, der ja deutlich älter ist. Ich weiß, da kann eigentlich nur Erfahrung für sprechen, weil obwohl Geno Smith auch gar nicht so viel hat in der Hinsicht. Aber wenn du dem Upside von Drew Lock nicht vertraust, da nichts siehst, dann ist das wahrscheinlich der Schritt, der richtige Schritt, den zu nehmen, wo du denkst, der ist jetzt gerade der bessere Quarterback. Und wenn die Seahawks denken, dass jetzt gerade Geno Smith der bessere Quarterback als Drew Lock ist, Drew Lock quasi keine Chance mehr hat, richtig gut entwickelt zu werden und so weiter, dass sie nicht denken, dass er mal der Starting Quarterback sein kann für die Seahawks, dann ist es genau das Richtige, was sie jetzt gerade machen. Deswegen, du hattest natürlich die Wahl zwischen ja, Mist und nochmal Mist so.
Mist und
Deswegen.
nochmal Mist, jawohl.
Ja, ist ja so.
Ja.
Da kannst du, egal welche Wahl du triffst, ist eigentlich sowieso nicht gut für deine Franchise. Deswegen, ja, diese Saison irgendwie rumkriegen, vielleicht nächstes Jahr einen neuen Quarterback haben. Also mit großer Wahrscheinlichkeit, mit riesiger Wahrscheinlichkeit. Ja, ich denke, es wird eine spannende Saison für Geno Smith.
Dazu muss man ja sagen, das ist zumindest das, was Seattle kommuniziert, ob das jetzt nur PR ist oder nicht. Aber Fakt ist, Drew Lock hatte die letzten 2 Preseason-Wochen Corona, konnte nicht teilnehmen am Trainingscamp logischerweise und auch nicht spielen. Und das war halt auch das, worauf Pete Carroll das jetzt geschoben hat. Pete Carroll hat, finde ich, das sehr unglücklich formuliert, weil er hat weder Geno Smith mit seiner Antwort gestärkt, noch Drew Lock irgendwie klar rausgenommen, indem er hat so in die Richtung gesagt, so ja, für Drew Lock kam das jetzt zu früh. Und jetzt macht das erstmal Gino, aber so stärkst du ja auch Gino nicht für das Spiel gegen die Broncos. Weil der geht jetzt rein in dieses Spiel und weiß genau, aber wenn ich jetzt einen Fehler mache, ist nächste Woche Drew Lock der Starting Quarterback, weil Pete Carroll hat die Tür ja mehr als einen Spalt breit offen gelassen mit der Aussage. Und so hättest du einfach Gino Smith erstmal spielen lassen können, sagen können, das ist unser Starter. Intern hättest du es ja anders kommunizieren können. Zumindest mit dem Agenten von Drew Lock vielleicht. Und dann hättest du in ein paar Wochen hättest du gewechselt, wenn Drew Lock so weit gewesen wäre in deinen Augen. So, und dann hätte man das vielleicht auch auf die Leistung schieben können, weil ich glaube nicht, dass Seattle bis dahin viele Spiele gewonnen hätte. Und deswegen finde ich, ich kann es nachvollziehen, jetzt auch mit der Covid-Situation von Drew Lock. Ich finde es schade, weil ich fand ihn bei Denver, ich fand ihn sympathisch als Mensch. Auf dem Platz war es immer eine andere Geschichte, leider. Aber ich fand ihn menschlich sympathisch und deswegen finde ich es ein bisschen schade für den Jungen, wie das jetzt gerade so den Bach runtergeht, weil er ist eigentlich ein sehr korrekter Mensch.
Ja, NFL ist hartes Geschäft, ne? Und wenn du dann die Leistung nicht zeigst, dann ist das genauso, wie Drew Lock es jetzt gerade erfährt.
Ja, not for long, sagt man ja immer so schön.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ebenfalls bisher wenig seine Leistungen gezeigt, aber wahrscheinlich auch ein bisschen geschuldet dem Team, in dem er gespielt hat, hat Wide Receiver Laviska Shenault, der ehemals aus dem wunderschönen Colorado kommt. Und der hat jetzt ein neues Team. Der ist nämlich nicht gecuttet worden, zu den Roster Cuts kommen wir ja später auch noch, sondern der ist im Rahmen der Roster Cuts getradet worden. Von den Jacksonville Jaguars zu den Carolina Panthers. Und wenn wir einen Trade haben oder einen neuen Vertrag, dann schreit das danach, dass ich jetzt direkt an Finn übergebe. Deswegen, Finn, mal gerne die Zahlen zum Trade.
Ja, zunächst wurde der Trade-Preis gar nicht bekannt gegeben. Da war ja die Rede von Undisclosed Picks. Aber ich habe heute Morgen nochmal recherchiert und habe da jetzt auch was herausgefunden. Und zwar soll es sich dabei um ein 2023er Siebtrunden-Pick und einen 2024 Sechstrunden-Pick handeln, den die Carolina Panthers in dem Fall an die Jacksonville Jaguars abdrücken. Und ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein günstiger Trade-Preis für Laviska Shenault ist. Der hatte jetzt zwei, ich sag mal, in Ordnung Jahre bei den Jaguars mit jeweils 600 und 619 Yards, die er eben ja erhalten hat durch Receiving-Aktionen. Wilde Formulierung auf jeden Fall. Und hat in seiner Rookie-Saison aber auch 5 Touchdowns. Jetzt in der letzten Saison keinen einzigen, aber das hatte auch damit zu tun, dass er eben weniger eingebunden wurde, gerade dann in der Red Zone auch so ein bisschen. Und ich glaube, dass auf jeden Fall er bei den Panthers da eine neue Rolle finden wird, vor allem da natürlich im Slot, wo er angesiedelt ist. Vielleicht wird er auch im Running Game ein bisschen eingebunden, man weiß nicht. Je nachdem, wie McCaffrey natürlich auch fit bleibt. Aber ich glaube, alles in allem, glaube ich, für einen 7. und 6. Pick kann man da in dem Fall wenig mit falsch machen.
Ja, sehe ich genauso. Jetzt, ich lobe die Panthers nicht so gerne, wie ihr wahrscheinlich wisst. Aber das Wide Receiver Corps sieht schon ganz gut aus. Ich meine, DJ Moore, Robbie Anderson, Terrace Marshall, Laviska Shenault, da ist schon ziemlich Tiefe drin, ne? Und ja, bin ich mal gespannt, was da kommt. Also meine Prediction mit den Falcons auf 3 und die Panthers auf 4. Wenn man sich die Gesamtroster nochmal durchguckt, so. Also wenn das passiert, dann erwarte ich aber ganz viele Leistungen von euch für mich. Für den Trade-Preis auf jeden Fall würde ich auch sagen, die Panthers haben da eine gute Sache gemacht.
Ja, würde ich fast sogar sagen, Tom, dass es höchstwahrscheinlich jetzt in die andere Richtung gehen könnte, wenn Shenault das zeigt, was er auf dem College gezeigt hat, dass die am Ende sogar noch um die Playoffs mitspielen. Und ich glaube, da sehen sie sich auch. Ich glaube, der Trade zeigt halt einfach, dass die Panthers sich sehen. Wir holen jetzt nochmal einen Playmaker mehr rein. Und das siehst du ja nicht bei Teams, die sich im Rebuild sehen oder die an dem Punkt sind. Ich bin jetzt auch zum Beispiel bei meiner Dynasty Fantasy Liga im Rebuild und da habe ich auch mit einem Kollegen länger drüber geschrieben. Und da war der Tonus halt klar, ich in meinem Fall brauche jetzt Picks und keine Spieler, weil Spieler bringen mir nichts. Weil die Picks besser sind. Und die Panthers geben jetzt sozusagen, auch wenn es Late-Round-Picks sind, aber sie geben Picks ab für einen Spieler. Und das spricht für mich immer dafür, dass ein Team sich eher sieht im Kampf um die Playoffs mindestens. In dem Fall. Und ich finde auch, dass das für Shenault sportlich eine bessere Situation sein kann. Weil er ganz klar diese Slot-Receiver-Rolle einnehmen kann, der so stark war am College. Und da glaube ich wirklich, dass das funktionieren kann. Da bin ich wirklich überzeugt von.
Ja, jetzt aber mal eine Frage. Siehst du die denn in der Range für die Playoffs? Du warst ja der.
Das schieben wir mal auf die Bold Predictions.
Okay.
Mal als kleinen Spoiler Alert. Genau, dann war auch noch eine Vertragsumgestaltung, Restructure, bei den San Francisco 49ers. Die Causa Jimmy Garoppolo wird wahrscheinlich für dieses Jahr zugemacht werden. Denn die Teams haben sich geeinigt, den Vertrag umzustrukturieren. Und bei Vertrag, ich habe es gerade schon angedeutet, gibt es hier einen Mann bei uns, der ist unser Experte. Finn, your turn.
Ja, Jimmy Garoppolo hätte in der kommenden Saison 26 Millionen verdient. Betonung liegt auf hätte, denn Er hat sich mit den 49ers auf eine Umstrukturierung geeinigt, die jetzt wie folgt aussieht. Er bekommt im kommenden Jahr 6 Millionen garantiert. Mit Boni kann er in dem Fall dann bis zu 16 Millionen verdienen. Die Boni weiß ich nicht, woran die geknüpft sind, ehrlich gesagt, aber vermutlich daran, dass er spielt, und das wird erstmal ein Fragezeichen. Damit ist er jetzt der teuerste Backup der gesamten Liga, und er hat sich zusätzlich auch eine No-Trade-Klausel in den Vertrag schreiben lassen, sodass zumindest die 49ers ihn jetzt in dieser Saison nicht traden können. Warum hat er dem zugestimmt? Ich gehe mal schwer davon aus, dass die 49ers ihm da sonst mit gedroht hätten, ihn zu cutten. Von daher hat er jetzt die Wahl zwischen gecuttet werden und einen Paycard hinzunehmen und auf Geld zu verzichten. Und ja, die Situation bei den 49ers ist natürlich jetzt, dass Trey Lance der Starting Quarterback ist. Er natürlich aber auch weiß, dass wenn er nicht funktioniert, dass dann Jimmy G noch in der Hinterhand ist, der halt in den letzten Jahren bewiesen hat, dass er zumindest ein, ich sag mal, solider Game Manager sein kann, der die 49ers so ein bisschen über Wasser hält und dass er seine Rolle eben ausfüllen kann, so wie er sie interpretiert. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das für die 49ers so ein cleverer Move ist, dass man Trey Lance eben da in die Drucksituation, sag ich mal, schiebt. Für Jimmy G ist es aber, glaube ich, am Ende des Tages ja in Ordnung.
Ja, das glaube ich auch. In Ordnung trifft es da, glaube ich. Ich glaube, das ist so eine Sache, mit der er sich ein bisschen arrangieren muss oder wird. Und ich glaube, für Jimmy G geht es darum. Ich glaube, sein Mindset ist gerade, ja, vielleicht spiele ich dieses Jahr nochmal. Wenn es nicht ist, dann ist es so. Und dann guckt er halt aufs nächste Jahr, wo er quasi hingehen könnte. Er ist ja so ein Backend-Starter. Kann immer noch sehr gut eine Game-Manager-Rolle ausführen. Das haben wir, keine Ahnung, wie oft schon besprochen. Ja, ich würde sagen, Jimmy G ist gerade wirklich so ein bisschen wie das Pferd in der Startbox, das jetzt darauf wartet, dass die Saison also losgeht. Vielleicht spielt er, wenn nicht, wartet er, dass die Klappe für nächstes Jahr aufgeht, um dann mal zu gucken, ob er nächstes Jahr noch irgendwo einen Starter-Spot ergattern kann oder nicht. Und ich glaube, dass Jimmy G halt wirklich jetzt erstmal die Füße hochlegen wird, dann natürlich trotzdem im Training und alles zeigen wird, dass er trotzdem noch Konkurrenz sein kann für Trey Lance. Aber ich denke, die 49ers haben sich dann natürlich relativ festgelegt. Trey Lance ist die Zukunft, Jimmy G wird nächstes Jahr nicht mehr bei den 49ers sein, und ja, ich glaube, damit können alle Seiten ziemlich gut leben.
Ja, ich habe auch aufgeschrieben, insgesamt betrachtet ist das eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und zu dieser No-Trade-Clause, ich glaube, dass ich für mich persönlich würde ich das sogar so halten, denn es heißt nicht mal zwingend, dass er nicht getradet wird, aber er hat halt jetzt die Macht, wo es hingeht.
Ja, klar.
Das kann man halt eher sagen. Und ich glaube, das hat er ganz bewusst gemacht, weil jedes Jahr verletzt sich mindestens ein Starting Quarterback in irgendeinem Team. Klopfen wir eben ganz schnell aus Aberglaube auf Holz, dass es bei uns nicht Russell Wilson ist. Und da hast du schnell mal Teams, die gerne trotzdem noch auf einem ähnlichen sportlichen Niveau weiterspielen wollen. Und da wäre so ein Jimmy G dann vielleicht mit seinen Game-Manager-Fähigkeiten genau der Richtige. Weil der Markt aktuell ist halt einfach für ihn nicht da, wo alle Teams jetzt ihren Starter fest haben. Und da ist es schlauer, bei den 49ers zu bleiben. Ich finde, man kann sehr gut sagen, die 49ers haben aktuell insgesamt betrachtet den besten Quarterback-Raum der NFL. Also jetzt nicht,
Ja.
wenn man nicht nur, wenn man nur auf den Starter guckt, sondern wenn man auf Starter und Backup guckt, haben sie den besten Quarterback-Raum der NFL.
Ja, zumindest verliert der, ich sag mal, wenn da ein Wechsel kommt, verlierst du nicht so viel an Qualität. Das ist so.
Und sie waren wahrscheinlich von, ich glaube, Brock Purdy hieß er, von Iowa State, nicht wirklich überzeugt. Das muss man ja auch sagen, wenn sie dann Jimmy G lieber halten. Und ich glaube trotzdem, dass Trey Lance funktioniert. Ich glaube sogar sehr. Aber du hast halt trotzdem bei Trey Lance das Problem, er hat halt nur ein Jahr im College wirklich gespielt. So, und das in einem Division 2 College. Und du musst erstmal sehen, ob er das auf die Straße bringt. Und die 49ers sind ein Team aktuell mit dem Debo Samuel Contract, mit Kittle, mit der O-Line, die zwar richtig gut ist, aber auch schon älter ist. Und mit der starken Defense, wo die teilweise noch auf Rookie-Verträgen sind, du musst jetzt um Titel mitspielen. Und ich glaube, deswegen hat man Jimmy G noch im Roster gehalten auch. Einfach weil, wenn Trey Lance dann doch nicht funktionieren sollte, kannst du immer noch auf das zurückgehen, was du die letzten Jahre erfolgreich gemacht hast, wo du in einen Super Bowl gekommen bist, wo du in einem Championship Game warst. Es hat ja funktioniert mit Jimmy G, so ist es ja nicht. So, dann noch ganz kurz, ich denke, da werden wir nicht ganz so lange drüber reden. Es gab noch einen weiteren Trade, und zwar ist der Kollege Gardner Johnson, Cornerback ist er, meine ich? Cornerback oder Safety? Ich
Safety,
meine, Safety,
Safety.
okay. Safety von den New Orleans Saints zu den Philadelphia Eagles getradet worden. Da auch wieder gerne, Finn, du hast doch da bestimmt auch wieder Zahlen für uns.
Ja, also erstmal Cornerback Safety ist ja so ein Hybrid-Ding, der kann ja auch beides spielen.
Ja.
Slot Corner, Safety, was auch immer. Ja, Chauncey Gardner Johnson und ein Siebtrunden-Pick wandern zu den Philadelphia Eagles, die im Gegenzug einen Fünftrunden-Pick 2023 und einen Sechstrunden-Pick 2024 an die New Orleans Saints abgeben. Ich glaube, dass das für die Eagles auch ein sehr, sehr guter Trade ist, weil dadurch hebst du deine Secondary natürlich auch nochmal auf ein neues Niveau und du bezahlst im Grunde halt relativ wenig. Die Saints, glaube ich, haben halt ihn getradet, weil er auch auf der Suche nach einem neuen Vertrag war und die Vertragsverhandlungen sich eher schwierig gestaltet haben. Und da die Saints ja bekanntlich finanziell auch nicht mehr so auf Rosen gebettet sind, und aufgrund der Schieberei des Geldes, ja, sich da auch die Probleme für die kommende Saison wieder ein bisschen ins Haus holen, glaube ich, dass man jetzt eben für Gardner Johnson eben kein Geld mehr übrig hatte, sodass man dann eben gedacht hat, dann traden wir ihn halt. Und ich glaube, dass für die Eagles das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Trade ist. Für die Saints wird man sehen müssen, wie die das kompensiert bekommen. Kriegen immerhin noch einen 5. und 6. Rundpick. Jo, hui. Ja. Mal sehen.
Ja, ich glaube auch, dass es für die Eagles ein guter Deal war. Vor allem Gardner Johnson ist noch jung, ich meine 24 Jahre alt, sehr viel Upside noch drin, hat trotzdem schon in seinen kurzen Jahren in der NFL bei den Saints gezeigt, dass er ein richtig guter Safety sein kann. Ja, wie gesagt, also natürlich Hybrid, ich wollte dich nicht vom Bus werfen, Tim. Ich meine, wird natürlich als Safety eingeordnet von der NFL. Ja, also ist schon ein guter Spieler, wird den Eagles auf jeden Fall weiterhelfen. Saints nehmen einen 5- und 6-Runden-Pick mit für einen Spieler, die nächstes Jahr wahrscheinlich nicht hätten erhalten können. Deswegen, ich glaube, für beide Seiten wieder ein super Ding.
Ja, kann ich nicht mehr viel zu sonst ergänzen. Das ist für beide Seiten fast schon No-Brainer. Und du hast halt bei den Saints auch in deiner Secondary jetzt einen Tyrann Mathieu, du wirst es irgendwie aufgefangen bekommen. Und Marcus May haben sie ja, meine ich, auch gesigned, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der ehemalige Jets Safety, also du hattest ja, glaube ich, gar keinen Bedarf wirklich an ihm mehr. So hart das jetzt klingt. Aber dann nimm lieber noch was für ihn mit. Und für die Eagles ist es halt super, weil sie. Ich weiß gar nicht, welchen ihrer Safeties, aber einen der beiden Safeties haben sie auch, glaube ich, im Rahmen der Roster-Cuts gecuttet. Ich weiß jetzt nicht, ob das vor oder nach dem Gardner-Johnson-Trade war, aber es wird ja unmittelbar mit dem zusammenhängen. Und wir haben jetzt so viel über diese Roster-Cuts gesprochen. Dann kommen wir jetzt nämlich auch genau noch zu diesen Roster-Cuts. Erstmal vielleicht für die, die sich uns zuhören, die nicht seit vielen Jahren Football gucken, mit der NFL total in Kontakt sind und wissen, was das ist. Nochmal kurze Einordnung für die, die das jetzt wissen, die können diesen Part dann die nächsten 2, 3, 4 Minuten überspringen. Das wird jetzt ein bisschen für Anfänger.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Und zwar, die NFL-Teams dürfen während der Preseason deutlich mehr Spieler im Kader haben, als sie dann zum Ende, am Beginn der regulären Saison haben dürfen. Gestartet wird, meine ich, mit 90 Spielern oder fast 100 Spielern. Das wird dann über ein paar Wochen schon auf irgendwas zwischen 70 und 80 runtergebrochen. Da gibt es feste Termine in der Preseason. Dass, wenn man sein Team selber ein bisschen auf Social Media verfolgt, kriegt man das öfter mal mit, dass dann so gesagt wird, ja, wir haben den oder den jetzt gecuttet oder gewaved. Was das ist, dazu wird Finn gleich noch was erzählen jeweils. Und am 30. war der finale Cut, am 30.8., wo von dem paar 70 bis 80 Spielern, die die hatten, runtergebrochen wurde, musste auf den 53-Mann-Kader. Und das ist jetzt passiert. Dementsprechend muss man sich natürlich vorstellen, es wurden viele Menschen entlassen. Viele finden dann auch wieder einen Spot im Practice Squad des Teams, wo sie vorher waren, oder irgendwo anders. Oder in einem anderen Practice Squad von einem anderen Team. Aber für viele endet heute an dem Tag dann halt auch einfach der Traum von einer NFL-Karriere. Das muss man auch so hart sagen. Also es ist für viele kein schöner Tag. Es ist vielleicht auch für viele ein Tag, wo sie sehr bang warten müssen. Aber für uns Fans ist auf jeden Fall Klarheit, wer mit wem unsere Mannschaften in die Saison gehen. Und ich hatte schon angedeutet, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du mit Spielern umgehen kannst in dem Moment. Du kannst sie cutten oder du kannst sie waven. Und das erklärt Finn jetzt nochmal kurz, was da der Unterschied ist.
Ja, also alle, die jetzt das so ein bisschen verfolgt haben, in den letzten Tagen werden sicherlich die unterschiedlichen Formulierungen waven und cutten / releasen schon mal gehört haben. Und da gibt es eigentlich ja zwei große Unterschiede. Beim Waven ist es so, dass wenn ein Spieler gewaved wird, dass das bedeutet, dass er weniger als 4 angerechnete Saisons in der NFL gespielt hat. Und eine angerechnete Saison ist, wenn man mindestens 6 Spiele gemacht hat im 53-Mann-Kader. Und wenn du eben weniger als diese 4 Saisons hast, dann wird man automatisch immer gewaved und nicht gecuttet. Was bedeutet waven? Wenn du gewaved wurdest, dann gibt es ein sogenanntes Waiver Wire, wo die einzelnen Teams in einer Liste, die ja eigentlich ziemlich identisch zu der Draft-Reihenfolge ist,
nur ohne Trades.
Die eben in einer Liste, nur ohne Trades, richtig, wo die eben ja in der Reihenfolge sich auch befinden, und ja, dann kann jeder Spieler einen sogenannten Waiver Claim einlegen, jedes Team kann dann einen sogenannten Waiver Claim für den jeweiligen Spieler einlegen, wenn es denn ja denkt, dass das ein Spieler ist, den wir gebrauchen könnten. Und ja, in dieser Prioritätenliste wird dann auch die Waiver-Liste behandelt. Das heißt, wenn jetzt ein Spieler gewaved wurde von einem Team und beispielsweise die Jacksonville Jaguars legen einen Waiver-Claim ein und die Green Bay Packers meinetwegen, dann bekommen die Jaguars in dem Fall den Zuschlag für diesen Spieler, weil sie eben in der Waiver-Priority ganz oben angesiedelt sind. Und in dem Fall würde dann der alte Vertrag übernommen werden. Und beim Cutten ist es nämlich so, dass wenn ein Spieler mindestens 4 angerechnete Saisons hat, wie eben schon gesagt, ist das auch wieder mit den 6 Spielen zurückzuführen. Das heißt, in dem Fall sind das dann meistens Veteranen, die schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben. Die werden dann eben nicht gewaved, sondern gecuttet, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Und nach der Trade-Deadline, die dann ja nach der Woche 8 oder so, Woche 9 irgendwie so, nach der Trade-Deadline eben, werden alle Spieler durchs Waiver-Wire gehen. Da ist es dann auch für die Veteranen so, dass sie nicht mehr gecuttet werden, sondern die werden eben auch gewaved.
Ja, sehr gut erklärt. Magst du dann gleich mal einen Blick auf die Minnesota Vikings werfen? Das ist ja auch das Team von unseren 3 Teams gewesen, wo in den letzten Tagen, kann man sagen, am meisten los war.
Kann ich gerne machen. Ja, also auch die Vikings haben natürlich eine Menge an Spielern gewaved, / gecuttet. Und die beiden Namen, die da am ehesten gefallen sind, sind einmal Kellen Mond und einmal Amon Watts. Kellen Mond ist der Drittrunden-Pick aus dem Jahr 2021. Und ja, da bei dem muss man eben klar sagen, dass er sowohl in der letzten Saison nicht groß gespielt hat, was natürlich auch mit einem anderen Quarterback zu tun hatte, sodass er da auch keine große Spielzeit hätte bekommen können. Er wurde aber auch noch nicht mal als Backup eingesetzt letztes Jahr, zu großen Teilen. Und auch in dieser Saison ist es eben so, dass er nicht groß überzeugt hat, auch in den Preseason Games, sodass dann eben, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste an allem, das neue Regime entschieden hat, dass es eben für Kellen Mond hier nicht weitergeht bei den Vikings. Bemerkenswert ist eigentlich auch, dass eben von der gesamten 2021er Draft Class 7 von 11 Spielern gewaved wurden, was dafür spricht, dass das neue Regime nicht groß überzeugt gewesen ist von dem alten Regime oder von den Picks des alten Regimes, besser gesagt. Und ja, auch Amon Watts wurde gewaved, und das hat viele überrascht, gerade in der Vikings-Szene, weil Amon Watts eben ein ja, solider Defensive Tackle gewesen wäre, der da ein gutes Rotational Piece gewesen wäre, den man immer mal wieder hätte reinwerfen können. Das war sehr überraschend. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Cut von Amon Watts in dem Fall 1,5 Millionen an Cap Space freigeräumt hat. In Kombination mit einem Trade, der dann in dem Zuge auch erfolgt ist. Und zwar ist das der Trade von Ross Blacklock von den Houston Texans, für den man einen 2023 Sechstrunden-Pick abgegeben hat. Für eben Ross Blacklock und einen Siebtrunden-Pick 2023. Und ja, zu ihm kann man sagen, dass das eben ein, ja, ich sag mal, solider Pass-Rusher ist, den man dann vor allem bei den dritten Downs aufs Feld werfen kann, um dann eben dem Quarterback Druck zu geben. In der Run-Defense muss man aber klar sagen, dass das bisher noch eher unterdurchschnittlich ist, gewesen ist. Und da auf jeden Fall ja noch eine Menge Verbesserungsbedarf besteht, sag ich mal. Aber Ross Blacklock, ich weiß nicht, war auch ein Zweitrunden-Pick, glaube ich, 2021 von den Texans, wenn ich jetzt mich recht erinnere. Von daher ist er auch noch sehr jung. Vielleicht hat man da noch ein bisschen Potenzial, was man herausholen kann. Und das Stichwort herausholen kann, gilt auch für die nächste Personalie. Und das ist Jalen Reagor. Ja, gestern Abend haben die Vikings auch noch für Jalen Reagor getradet. Abgegeben haben die dafür einen 2023er Siebtrunden-Pick und einen 2024er Conditional Viertrunden-Pick, der eben unter gewissen Voraussetzungen ein Viertrunden-Pick bleibt und sonst ein Fünftrunden-Pick wird. Ja, was kann man zu Jalen Reagor sagen? Erstmal ist Jalen Reagor der Wide Receiver gewesen, der 2020 einen Spot vor Justin Jefferson gedraftet wurde. Ich weiß nicht, einige, die so auf Twitter unterwegs sind, werden sicherlich schon mal das Video gesehen haben, wo sich das Vikings Front Office während des Drafts über die Eagles schlapplacht, weil die eben Jalen Reagor genommen haben anstatt Justin Jefferson und der dann einen Spot eben weiter gedroppt ist. Aber Jalen Reagor hat bisher bei den Eagles halt ja Probleme gehabt, sag ich mal, und hat jetzt noch nicht so groß überzeugt. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass er halt ein gewisses Potenzial scheinbar hat, sonst wäre er nicht in der ersten Runde gedraftet worden. Und für ihn ist es vielleicht jetzt so nochmal eine neue Chance, sich in einem anderen Umfeld zu zeigen. Ich glaube, in Vikings hat er da ja gute Möglichkeiten, weil mit Keelan McCardell hat man einen sehr, sehr guten Wide Receiver Coach, der es ja auch geschafft hat, letztes Jahr aus KJ Osborne zum Beispiel das Maximale rauszuholen und dass er jetzt einer der besseren dritten Wide Receiver in der NFL ist. Du hast mit Thielen und Jefferson halt noch zwei andere gute Receiver vor dir, die so ein bisschen eventuell dir dann so ein bisschen ja Freiräume lassen und dich so ein bisschen im Hintergrund agieren lassen. Und Jalen Reagor wird auf jeden Fall der neue Punt Returner werden. Da war man bisher nicht so überzeugt von seinen Leuten. Und der Jalen Reagor Trade, der hat dann auch dafür gesorgt, dass Emir Smith Marset gestern Abend noch gecuttet wurde, beziehungsweise gewaved wurde, besser gesagt. Und auch das wurde bei den Vikings ja relativ kritisch angesehen, weil Emir Smith Marset ja so ein bisschen der Hoffnungsträger war von vielen, dass er dieses Jahr seine Breakout-Season hat. Ja, so ein bisschen der Speedster Deep Thread Receiver. Und das ist eben auch, muss ich sagen, ziemlich schade, weil er auch ein recht sympathischer Typ ist, der sich immer gut verstanden hat mit allen und immer lustige, für immer lustige Videos gut war, was man so gehört hat. Ja, bei ihm ist jetzt das Gerücht, dass er vielleicht im Practice Squad der Vikings landet, wenn er nicht durch die eben angesprochene Waiver Wire Liste durchgeht, beziehungsweise wenn er da nicht aufgesammelt wird von irgendeinem anderen Team. Aber das, ja, wage ich mal sehr zu bezweifeln, weil ich glaube, viele Teams haben noch einen Need auf Wide Receiver. Und mit Emir Smith Marset, glaube ich, kann man da nicht viel falsch machen, wenn man den dann sich holt durch dieses Waiver Wire.
Ich glaube, was man dazu sagen kann, nochmal zu Jalen Reagor, nochmal ein Gedanke. Ich glaube, wir werden nicht wahnsinnig viel Jalen Reagor, es sei denn, er geht im Training komplett durch die Decke auf Receiver sehen. Ich glaube, dass er wirklich, was du gesagt hast, hauptsächlich diese Punt-Returner-Rolle einnehmen wird. Weil, guck mal, ihr habt, du hast es ja richtig alles eingeordnet. Ihr habt Phelan und Jefferson, das ist untouchable. So, dann habt ihr dahinter KJ Osborne, der die letzten Jahre gezeigt hat, was er kann. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mich mit den Rams die letzten Jahre jetzt nicht auseinandergesetzt in der Hinsicht, wie viel vier Receiver-Sets. Ich kann mir vorstellen, dass wir ihn maximal in der Rotation sehen, dass er seine Handvoll Snaps pro Spiel kriegt, aber mehr halt nicht auf Receiver. Es sei denn, er geht wirklich durch die Decke nochmal. Aber auch das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
Also was ich jetzt noch eben gelesen habe, ist, dass bei den Eagles wohl er ein sehr, sehr gutes Camp gehabt haben soll dieses Jahr. Mal sehen. Das kann natürlich dafür sprechen, dass er auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich kann mir auch vorstellen, du hast es gerade angesprochen, je nachdem, wie viele vier Receiver-Sets man dieses Jahr sehen wird, dass er dann da natürlich der Receiver Nummer 4 ist wohl. Und wenn er immer mal wieder reingeworfen wird und dann da zuverlässig spielt, vielleicht rutscht er da so ein bisschen nach oben im Wide Receiver Ranking, sag ich mal.
Ja, also mir kommt der hier viel zu gut weg, ehrlich gesagt. Du hast gesagt, der hat bei den Eagles nicht so überzeugt. Der hat gar nicht überzeugt. Das ist ein absoluter Bust. Das war ein First-Round-Pick. Das ist, keine Ahnung, ich weiß, also wir reden hier gerade da von Jalen Reagor, als ob das irgendwie ein super duper Receiver wäre, den man locker mal, keine Ahnung, als ob das jetzt ein Starter wäre oder so. Natürlich, ihr habt es richtig eingeordnet, dass der gar nicht so viel spielen wird, aber der kommt mir hier viel zu gut weg, Leute. Viel zu gut.
Ja, dann muss ich mich hier dafür entschuldigen, auf jeden Fall.
Nein, musst du nicht. Wenn das deine Meinung ist, ist ja völlig in Ordnung. Nein, aber.
Also ja, wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass Jalen Reagor jetzt nicht Nummer 1 oder 2 Receiver bei den Vikings wird. Das steht ja völlig außer Frage. Aber wie gesagt, die Vikings werden bei ihm auch noch ein gewisses Potenzial sehen. Und man wird eben dann sehen müssen, wie er da sich jetzt zurechtfindet. Wie gesagt, neues Umfeld, neue Chance. Jalen Reagor, das glaube ich, kann man hier auch nochmal sagen, war ja ein sehr, sehr guter Freund auch von Jeff Gladney. Die haben ja auch zusammen bei TCU gespielt. Und dass jetzt Jalen Reagor zu den Vikings kommt, da wo Jeff Gladney ja auch gedraftet wurde, glaube ich, vielleicht ist das auch nochmal ein interessanter Nebenaspekt, den man hier betrachten muss. Jeff Gladney, für alle die, die es jetzt nicht mehr wissen, ist ja leider im Sommer bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Mhm. Dann machen wir doch mal weiter mit den Green Bay Packers. Ist da denn überhaupt was passiert, Tom, was erwähnenswert war?
Ganz, ganz wenig, um ehrlich zu sein. Keine Trades. Also da haben sie sich zurückgehalten, wie eigentlich immer, wenn es um die Roster-Cuts geht. Was erwähnenswert ist, die Packers gehen nur mit zwei Running Backs in die Saison. Aaron Jones und AJ Dillon. Das ist ein One-Two-Punch, was zu den Besten der Liga gehören sollte. Ansonsten, es wurden keine Leute entlassen, mit denen man wirklich hätte rechnen müssen. Mit denen man nicht gerechnet hatte. Ty Summers ist jemand, der letztes Jahr sehr viel in den Special Teams gespielt hat und auch ein ziemlich guter Special Teamer war. Der wurde released, dann wurde der aber relativ schnell vom Waiver Wire direkt runtergenommen, von den Jaguars direkt. Also die haben den direkt genommen. Ansonsten ist nicht wirklich viel passiert. Auf dem Packers Practice Squad sind jetzt zum Beispiel Travis Fulgham, Juwan Winfrey ist drauf, Patrick Taylor, der dritte Running Back, Caleb Jones ist noch drauf, Jack Heflin, dann Rico Gafford. Da sind noch ein paar Leute drauf, die wirklich noch Upside haben, die quasi in den Kader stoßen könnten. Aber ansonsten ist bei den Packers wirklich nicht viel passiert, was erwähnenswert ist. Wie gesagt, Ty Summers, der Einzige, der wirklich das Team richtig verlassen hat, der mal richtig war oder wichtig hätte werden können. Wie sieht es denn bei den Broncos aus, Tim?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Och, ja, da war einiges. Dazu nochmal, während jetzt bei mir hier schon wieder ein Flugzeug drüber fliegt, ganz kurz bei den Packers nochmal ein Gedanke geäußert. Die gehen ja trotzdem dann in Anführungsstrichen mit drei Running Backs in die Saison, wenn sie einen Practice-Squad-Platz definitiv für einen Running Back fest haben. Es hilft ihnen zwar nicht, wenn sich im Spiel dann der zweite Running Back verletzt, aber auf die Saison gesehen hast du ja trotzdem einen dritten Running Back im Kader, der eingreifen kann. Kannst ja einen Practice-Squad-Spieler vielleicht nochmal ganz kurz erklärt. Ich meine, das haben wir vorhin vergessen. Practice-Squad sind 16 Spieler, die dürfen mittrainieren, dürfen aber am Spieltag nicht im Kader stehen. Die kannst du aber jederzeit hochholen. Die können aber auch jederzeit von einem anderen Team in ihren aktiven Kader gesigned werden. Und da ist es meistens so, dass man auch gerne mal die dritten Spots für eine Position mit dem Practice Squad besetzt, weil man sagt, das ist ja eh nur der dritte Spot. Und wenn der uns halt weggeschnappt wird, dann ist es halt so. Aber das tut uns dann nicht so weh, wie wenn es jetzt der erste oder zweite Spot wäre. Und du musst halt dann in deinem 53-Mann-Kader nicht an anderer Stelle einen Spot einsparen. Das ist dann halt der Gedanke dahinter. Bei den Broncos. Erstmal muss man sagen, die Broncos haben sich jetzt ganz klar auf einen Quarterback Nummer 2 committed. Und das wird wahrscheinlich den Herrn Christoph Krüger von Downset Talk sehr freuen. Es ist nämlich Brett Rypien geworden. Ehemals, ich glaube, Boise State war er, meine ich, hat sich durchgesetzt gegen seinen Kollegen Johnson, der aber tatsächlich erst ins Practice Squad der Broncos geschafft hat, also trotzdem im Kader als Quarterback Nummer 3 bleibt. Dann erwähnenswert, Outside Linebacker bzw. Pass Rusher Malik Reed wurde für einen 6-Runden-Pick zu den Steelers getradet. Finde ich für beide Seiten völlig vollkommen feiner Deal. Malik Reed ist jetzt so ein bisschen das Opfer der Situation, dass man Baron Browning von Inside Linebacker auf Outside Linebacker gezogen hat und der dort wirklich sehr gut funktioniert hat in der Preseason und dass man halt auch Nick Bonito gedraftet hat und man jetzt seine Vierer-Rotation mit Gregory, Chubb, Bonito und Browning wahrscheinlich spielen möchte. Und da ist Malik Reed halt einfach hinten rübergefallen, du hättest auch mit ihm nächstes Jahr einen neuen Vertrag aushandeln müssen. Und dann war es die richtige Entscheidung zu sagen, man tradet ihn und im System der Steelers wird er, denke ich mal, auch seine Plays machen können. Und ich wünsche dem Jungen wirklich nur das Beste. Ich habe nichts Negatives über den Jungen zu sagen. Und wahrscheinlich wird das jetzt so wie mit Shaquille Barrett. Backup-Pass-Rusher von den Broncos wird weggetradet und wird einer der besten Pass-Rusher der NFL. Das hatten wir ja schon mal. Dann noch erwähnenswert ist, dass Cornerback Ojemudia und Rookie Tight End Dulcich beide auf der sogenannten Short-Term IR sind. Das bedeutet, dass sie bis Woche 5 auf jeden Fall nicht spielen können. Aber sie nehmen halt auch keinen Rosterplatz bis dahin weg, den man dann anderweitig besetzen kann. Das heißt, wir werden bei den Broncos höchstwahrscheinlich in Woche 5 nochmal 2 Roster-Cuts sehen. Ich habe mir dann noch ein paar interessante Cuts aufgeschrieben, über die wir auch ganz kurz noch sprechen können oder die ich einfach nennen möchte. Der erste ist Marlon Mack, Running Back von Houston. Ich finde, das zeigt, dass gerade aus Sicht der Fantasy-Spieler ist das interessant, dass Damon Pierce jetzt wahrscheinlich der Running Back ist in Houston. Und ich fand auch, das, was ich von ihm gesehen habe in der Preseason, sah auch gut aus. Als wir das Team besprochen haben, meinte ich ja auch, für mich ist er der kompletteste Running Back in diesem Team und das haben die Texans jetzt anscheinend auch so gesehen. Und ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, wisst ihr das, hat Marlon Mack schon ein neues Team? Weil eigentlich ist das ja ein wirklich guter Running Back.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Kann man, ich habe irgendwie gelesen, dass er irgendwo auch dann wieder im Practice Squad landen sollte. Das hat mich gewundert. Bei den Colts tatsächlich, glaube ich.
Ja, bei den Colts war er schon vorher. Wahrscheinlich deshalb.
Ja, ja, und bei den Colts, richtig, richtig. Bei den Colts soll er auch jetzt im Practice Squad dann landen.
Dann habe ich für euch was Schönes, was ich euch einfach mal vorlesen möchte. Und zwar sind das die Raiders First Round Picks von 2019 bis 2021. 2019, Jonathan Abraham, 5th-Year Option abgelehnt. 2019, Josh Jacobs, 5th-Year Option abgelehnt. 2019, Cleveland Farrell, 5th-Year Option abgelehnt. 2020, Damon Arnett, gecuttet. 2020, Henry Rux, aber das war auch vollkommen in Ordnung, gecuttet. Und 2021, aus der 2021er Draft Class, und da kommen wir jetzt zu, Alex Leatherwood, gewaved. Ha, ich musste das einfach einmal kurz.
Kurze Korrektur nochmal, Marlon Mack bei den Texans, nicht bei den Colts.
Bei den Texans, okay. Aber das ist ja dann der normale Move, dass du wen cuttest und sagst, wir wollen dich aber gerne ins Practice Squad zurückhaben.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß noch, ich habe das ja gestern gescreenshottet und in unsere Gruppe gestellt und habe dazu geschrieben, ja, peinlich. Ja, und genauso ist es ja, was die Raiders da die letzten Jahre gemacht haben in den Drafts. Da kann man nur Kopfschütteln, wirklich.
Er ist ja jetzt...
Ja, also wenn du halt... Oh, sag erst wenn mal, du halt einen Erstrunden-Pick nach einem Jahr cuttest, dann... spricht das natürlich auf der einen Seite nicht dafür, dass der Spieler performt hat. Auf der anderen Seite spricht es halt aber auch einfach nicht für dich, dass du irgendwie auch nur ansatzweise in der Lage bist zu draften.
Ja.
Und das untermauert natürlich die Tatsache, dass die Spieler, die du gerade alle genannt hast, offensichtlich auch nicht funktioniert haben.
Richtig, vor allem, der war ja auch wirklich mega kacke.
Ja,
das war eine der schlechtesten Rookie-Saisons, die es in der NFL auf jeden Fall seit längerer Zeit gegeben hat.
Und wenn ich jetzt bedenke, dass
für einen First Runner.
Dass die Raiders Alex Leatherwood vor Christian Darrisaw gedraftet haben, dann bin ich froh, dass das so gekommen ist.
Ich glaube, alle, die danach einen O-Liner genommen haben in dem Draft, sind froh, dass das Alex Leatherwood weg war oder dass die Raiders Alex Leatherwood genommen haben. Interessanterweise ist er jetzt bei Chicago untergekommen durch den Waiver-Claim, die ja einige Spieler geclaimt haben, das muss man auch sagen, wahrscheinlich auch durch ihre hohe Draft-Position, das wäre ja Platz 6 oder 7, meine ich, gewesen. Das ist der zweite Giants-Pick im Draft auf jeden Fall, das wäre die Position der Bears gewesen. Und Alex Leatherwood jetzt vielleicht eine zweite Chance in Chicago, aber jetzt ist er halt wieder in der schlechten Line und ja, werden wir sehen, ob das, wie die Karriere weitergeht.
Aber ich sag mal so, aus Sicht der Bears kann ich das schon nachvollziehen, ist glaube ich ein guter Move, weil ist halt immer noch ein First-Round-Pick, der vielleicht auch irgendwo noch so ein bisschen Talent hat, wer weiß. Und du hast halt einfach ja, kein Risiko, indem du ihn jetzt da nimmst, von daher kann man auf jeden Fall den Shot mal wagen.
Das stimmt, das stimmt. Einen Shot gewagt haben auch die Seattle Seahawks, das ist der dritte Spieler, den ich hier auf meiner Liste habe, mit J.J. Arcega-Whiteside, in dem sie für ihn getradet haben. Scheint sich nicht so ausgezahlt zu haben, denn sie haben ihn jetzt auch wieder entlassen. Ja. Liebe Grüße an Christoph Kröger, mehr sage ich an der Stelle dazu nicht. Und vielleicht noch aus deutscher Sicht interessant, es haben drei deutsche Spieler direkt den Sprung in den finalen Kader geschafft. Das waren die beiden Sam Brown-Brüder in Detroit und in Chicago. Und das war Kollege Jacob Johnson bei den Las Vegas Raiders. Also wisst ihr auch schon, welche Teams wir wahrscheinlich viel bei ransehen werden. Und die anderen Deutschen oder Deutschsprachigen auch, wenn man jetzt zum Beispiel an den Sandro Platzgummer denkt, haben leider den Cut nicht geschafft. Einige von denen haben aber durch das International Pathway Program auf jeden Fall in diesem Jahr noch einen Practice Squad Platz sicher. Das war, meine ich, Aaron Donkor von den Seahawks hat einen sicher. Platzgummer meine ich nicht mehr. Ich glaube, der hat seine 2 Jahre schon. Genau, Tom schüttelt den Kopf, das passt das. Hat David Bader seinen noch?
Ich glaube, der müsste ja jetzt auch schon 2 Jahre da gewesen sein, oder?
Ja, dann wird es schwer. Also für die den nicht haben, wird es dann schwer. Auf jeden Fall, ich wusste es nur bei Aaron Donkor, dass er auf jeden Fall im Practice Squad ist, weil Rand dann sofort eine Story gemacht hat von wegen, ja, aber es kann sein, dass der trotzdem in München dabei ist. So, wenn sich dann einer verletzt und er hochgezogen wird, aber wenn man mal ehrlich ist, die Chance, dass er dann mitten in München ist, zumindest, dass er in Pads an der Seitenlinie steht, ist sehr gering. Also die dürfen ja trotzdem an der Seitenlinie stehen. Das sind dann meistens die Menschen, die ihr da seht, die dann nicht zum Coaching-Team gehören oder irgendeine andere Aufgabe haben und die dann da einfach in Teamklamotten stehen. Das sind dann meistens die Practice-Squad-Spieler, die dann...
Wahrscheinlich darf dann Donkor in dem Fall als Marketing-Persönlichkeit herhalten, um da den Football in Deutschland weiter fortzuführen.
Wäre ja für die...
Steht denn da in Seahawks-Klamotten, in Pulli, was weiß ich.
Genau, kann
ich mir auch gut vorstellen. Darf dann ein paar Interviews geben, aber spielen wird er, denke ich, auch nicht in dem Fall.
Kann ich mir gut vorstellen, dass er zwar nicht das Spiel kommentiert vielleicht, aber so eine Art Halbzeitanalyse mit ran macht, so im Fußball-Style auf dem Feld oder so. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, oder ein Interview gibt während des Spiels. Gut. Habt ihr noch irgendeinen Roster-Cut, über den ihr reden wollt, der euch überrascht hat, den ihr spannend fandet, oder wollen wir zu den Bold Predictions übergehen?
Ich würde sagen, wir gehen weiter.
Ja. Dann gehen wir weiter und wir haben jetzt etwas Kleines, Spaßiges mit euch vor, und zwar wollen wir nochmal eine Woche vor Saisonstart Bold Predictions raushauen. Jeder von uns hat sich zu jeder Division jeweils eine Bold Prediction rausgesucht. Was das ist, erkläre ich gleich noch. Dazu, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen. Das heißt, es kann auch sein, dass wir hier im schlimmsten Fall dreimal dieselbe Bold Prediction haben. Wäre aber schon ziemlich lustig, wenn wir das hätten. Oder dass wir halt alle drei das gleiche Team haben. Das kann halt auch passieren. Aber es werden auf jeden Fall mindestens 8 verschiedene Teams abgedeckt. Im Minimalfall. Bold Predictions vielleicht nochmal kurz erklärt. Das sind Predictions, wie der Name schon sagt, also Vorhersagen, die, ich sage immer so schön, wenn die eintreffen, dann kannst du dich hinstellen und sagen, ich habe es doch schon immer gesagt und ich bin der Gott und alle gucken dich an. Also es sind halt Hot Takes, ist eigentlich so der Gegenbegriff dazu. Es sind halt sehr gewagte Aussagen, ich denke mal, so kann man es gut aussprechen, die halt irgendwo alle, und das ist die Kunst dabei, trotzdem einen wahren Kern haben. Also sagst jetzt nicht, die Atlanta Falcons gewinnen den Super Bowl, das wäre schon sehr bold.
Ja, wer weiß.
Wir haben halt schon alles gesehen. Aber letztes Jahr wäre zum Beispiel eine Bold Predictions gewesen, dass die Bengals in die Playoffs kommen, weil man hat es ja vor der Saison nicht gedacht. Aber der Kader war ja trotzdem auf irgendeine Weise da und es hätte passieren können. Und es ist dann ja auch tatsächlich passiert. So, und genau sowas versuchen wir jetzt hier zu machen. Habt ihr da noch eine Ergänzung zu meiner Erklärung, oder?
Nee, keine Ergänzung.
Ich glaube, wir werden ja gleich im Verlauf der Bold Predictions, wird man, glaube ich, da dann sich auch, ja, mit ab, oder da wird man herausfinden, was wir damit meinen.
Genau.
Wir werden dazu, da auch dann noch ein, zwei Sachen jeweils zu sagen, nehme ich an.
Genau, ich sag dazu noch kurz einen Satz bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt dann einfach zustimmen, wenn es stimmt. Meine Bold Predictions sind exkludiert zu den Division Previews, die wir vorher gemacht haben. Also, nur weil ich ein Team in der Division Preview auf 2 getippt habe, heißt das jetzt nicht, dass ich das jetzt auch trotzdem beibehalte für die Bold Predictions, weil das ist nicht der Sinn von Bold Predictions in dem Fall. Also, ich gehe komplett fernab von meinen Predictions, ja, teilweise.
Auch. Bei mir auch.
Perfekt. Dann, bei mir als erstes habe ich die AFC North. Wollen wir damit anfangen?
Dann fangen wir damit an.
Perfekt. Erstmal der Reihe nach sagen, welches Team habt ihr? Finn, fang du an, dann Tom, dann ich.
Browns.
Ich habe Ravens.
Ich habe die Bengals. Perfekt.
Sehr schön.
Was ich lustig finden würde, also Browns glaube ich nicht, dass das gleiche ist, aber Tom und ich könnten eventuell was Gleiches haben. Eventuell. Vom Stil her. Dann, nee, Finn, fang du auch gleich an mit Cleveland.
Ja, meine Bold Prediction ist, dass Jacoby Brissett besser funktioniert, als man denkt. Und in seinen 11 Spielen, die er hat, 8 Spiele gewinnt mindestens. Wodurch dann Deshaun Watson sich für den Rest des Jahres auf der Bank wiederfindet.
Boah, das ist schon... Das ist cool, aber das ist sehr bold auf jeden Fall. Gehst auf jeden Fall schon hot rein, Finn. Aber ja, nicht komplett abwegig bei dem guten Team, was die Browns haben. Ne? Zwar, wir haben es ja auch aufgedröselt in der Division Preview. Harter Spielplan in den Wochen ohne Deshaun Watson. Aber... Zumindest den ersten Teil kaufe ich dir voll ab, dass Deshaun Watson dann auf die Bank geht, glaube ich nicht, egal wie gut Jacoby Brissett spielt.
Das mag sein, das wird wahrscheinlich auch so sein.
Aber du wolltest einfach so eine Cherry on top packen, oder?
Ja, warum nicht, dass Jacoby Brissett da gut funktioniert, dass die Browns Momentum aufbauen und dass sich dann die Coaches denken, lass mal einfach weiter mit Brissett an den Start gehen.
Das Deshaun kann Watson, sein, ja.
Den können wir auch nächstes Jahr wieder reinhauen.
Das kann auch sein.
Was mir gerade noch einfällt, die Browns haben Kellen Mond natürlich sich geholt durch die Waivers. Wenn mir das vorher eingefallen wäre, dann hätte ich jetzt Kellen Mond hier natürlich noch erwähnt, aber nein, Spaß
beiseite. Und Josh Rosen gecuttet.
Ja.
Den Weltklasse-Spieler. Tom, mach du mal gleich weiter. AFC North Ravens.
Ich wollte nur kurz sagen, ich kaufe dir beide Parts nicht ab. Nicht den ersten und euch den zweiten. So, aber ist ja auch egal. So, dann mache ich mit den Ravens weiter. Ich habe mir natürlich rausgenommen, was letztes Jahr die Ravens ziemlich ausgezeichnet hat. Die Ravens haben letztes Jahr die meisten Passing Yards in der gesamten NFL zugelassen und die haben jetzt eine richtig gute Secondary. Deswegen sage ich, die Ravens gehen in zugelassene Passing Yards direkt von Platz 32 in die Top 3 der Liga. Und letztes Jahr hatten die über 4.700 Yards zugelassen, was eine Menge ist, wirklich, das ist unglaublich viel. Die werden dieses Jahr unter 3.500 Passing Yards zulassen und wie gesagt von Platz 32 direkt in die Top 3 springen.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Cincinnati Bengals. Meine Bold Prediction ist, die Bengals verpassen als Zweiter die Playoffs. In der AFC.
Die Bengals verpassen als zweiter Platz in der Division die Playoffs, meinst du?
In der Division, genau. Verpassen sie die AFC Playoffs.
Ja.
Die AFC ist stacked. Da sind einige
die
Teams.
Die AFC ist stacked, ja.
Da kann der zweite Platz oder ein dritter Platz für dich schon das bedeuten, dass du nicht mehr in den Playoffs bist. Und ja, sie haben sich enorm verbessert, aber nur weil du mehr bessere Spiele dazu bekommst, heißt es halt immer nicht, dass es so hart es klingt, dass es halt funktioniert oder dass du genug Spiele gewinnst trotzdem. So, und okay,
es könnte sein, dass bei mir gleich eine andere Division auch noch in die Richtung geht. Ja? Aber jetzt möchte ich nicht mehr verraten.
Wie wollen wir es denn machen? Wollen wir jetzt.
Siehst du das, Finn? Warte, lass uns eben kurz reden. Siehst du das, Finn?
Dass da nur ein Team in die Playoffs kommt?
Ja, oder dass die Bengals halt nicht drin sind dann?
Also na, sehen tue ich es nicht. Würde es mich schocken, wahrscheinlich auch ja. Ja, also ja, ist eine Bold Prediction auf jeden Fall.
Würde ich auch sagen. Also ich sehe es auch nicht, aber wenn es passiert, dann Chapeau.
Ja. In dem Szenario, was ich jetzt skizziert habe, kommen halt in der AFC West logischerweise zwei Teams noch dazu im Wildcard. Und die Miami Dolphins kommen in dem Szenario halt noch in die Playoffs bei mir. Als Sechster oder Siebter, das da mit Denver jeweils getauscht, entweder Denver Sechster oder Siebter. Und dann fallen die Bengals da ganz knapp raus bei mir in dem Ding.
Ja, gehe ich nicht mit, aber gute
Bold Predictions. Das ist ja auch, dafür sind Bold Predictions ja auch da, genau. man soll es ja auch nicht mitgehen. So, wie wollt ihr es denn machen? Wollen wir jetzt immer so springen zwischen AFC und NFC oder wollen wir erstmal die AFC durcharbeiten? Mir ist das total egal. Durchmachen. Gut, dann okay. Habe ich als nächstes die AFC East. Finn, Tom, ich. Bleiben wir jetzt einfach bei der Reihenfolge. Welches Team und dann die jeweils die Bold Prediction.
Ich habe die Dolphins.
Ich habe die Jets.
Ich habe die Patriots. Ey, das läuft ja richtig gut.
Sehr schön.
Ja, soll ich wieder anfangen? Ja,
mach. Gerne.
Ja, die Dolphins haben sich natürlich auf der offensiven Seite des Balls verstärkt. Einmal natürlich mit einem neuen Left Tackle, Terron Armstead, der einer der besten der Liga ist. Und auch mit einem neuen Wide Receiver namens Tyreek Hill. Und auch ein neuer Coaching-Staff ist an der Seitenlinie, der sich um die Offense kümmert. Und das wird eine Person freuen. Und die hört auf den Namen Tua Tagovailoa. Und Tua Tagovailoa in der letzten Saison hatte 2653 Passing Yards bei 16 Touchdowns und 10 Interceptions. Und ich glaube, dass Tua in dieser Saison der Breakout gelingen kann, indem er über 4000 Passing Yards wirft und mit über 25 Touchdowns ja eine sehr ordentliche Saison spielt und man nach der Saison nicht mehr über Tua diskutiert.
Tua war letzte Saison aber auch ein bisschen verletzt, ne?
Ja, das ist richtig, aber nichtsdestotrotz.
Ja, weißt du, in wie vielen Spielen der die 2006er gemacht hat?
Oh, kann ich gerne mal nachgucken.
Ich würde sagen, weil sonst würde ich dir unterstellen, dass die gar nicht so sehr bold ist.
Natürlich, ja, also ich, das ist ein Punkt, den du gerade ansprichst, den habe ich natürlich nicht bedacht.
Naja, ist natürlich trotzdem eine Aussage, die er erstmal machen muss, so, ne?
Aber Fakt ist, er ist ja trotzdem nicht unumstritten, ne?
Also nein, auf keinen Fall. Das meine ich ja. Das ist natürlich eine Aussage so, wenn er sagt ja quasi jetzt, Tua gelingt der Breakout. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir auch so, oh, das ist so ein 50-50-Ding.
Geht in beide Richtungen.
13, halt, ne? Genau. 13 Spiele hat er gemacht letztes Jahr.
Aber dann
13.
Okay.
Also hat nur 3 Spiele verpasst. Ich glaube, dann hätte er nicht mehr als 3000 Yards, hätte er glaube ich nicht gemacht.
4 Spiele verpasst.
Du hast ihn ja sogar live gesehen, Tom, letztes Jahr.
4 Spiele verpasst, sorry.
Ja. Ja.
Aber ja gut, er wäre sicherlich nicht groß über die 3000er-Marke gegangen, glaube ich. Mhm. Vielleicht 3100, 3200, so.
Ja, ist schon
bold. Auf jeden Fall wird er über 4000 machen.
So, Tom,
die ja, Jets. Genau. Ich habe mir einen Spieler herausgesucht. Mhm. Das Receiving Corps bei den Jets ist deutlich besser geworden. Einer fällt da jetzt gerade hinten ein bisschen ab. Das ist Braxton Berrios. Dennoch glaube ich, dass Braxton Berrios ein Spieler ist, der relativ unterschätzt ist in der NFL. Der in der Preseason einen ziemlich guten Job gemacht hat. Und ich glaube, dass Braxton Berrios, obwohl er wahrscheinlich nicht mehr so viel Playtime haben wird, trotzdem wieder genau die ungefähre Target-Anzahl bekommen kann wie letztes Jahr, weil er letztes Jahr auch schon relativ häufig getarget wurde dann. Ich glaube, Braxton Berrios macht dieses Jahr mehr Receiving Yards, als er vorher schon mal in der NFL überhaupt gemacht hat. Und ich gebe Braxton Berrios dieses Jahr über 550 Receiving Yards.
Boah, das ist viel. Wie viel hatte der letztes Jahr?
Letztes Jahr und knapp über 400.
100 mehr ist schon viel. Also
100 mehr ist schon viel und das als Receiver Nummer 4.
Ja, vor allem als Slot Receiver, wenn er auf dem Platz ist, ne? Richtig, also du hast immer nur kurze Short Intermediate Routes in der Mitte. Also, ist eine gute Bold Prediction. Kann passieren.
Ja, die ist sehr bold, ja.
Kann aber auch sein, dass da weniger das Feld sieht, ne? Jetzt, wo sie Garrett Wilson auch noch haben. Ne? Genau, hängt halt auch damit zusammen, wie sie jetzt zum Beispiel, dass das Theater da, war es Mims, der getradet werden wollte? Einer wollte doch getradet werden. Ja, wie sie das Theater da regeln.
Aber ich glaube, dass dass die Offense dieses Jahr halt ziemlich gut zu Braxton Berrios passen könnte. Deswegen habe ich das genau so genommen.
Bei Braxton Berrios darf man natürlich nicht vergessen, dass er ein All-Pro ist, ne? Sogar ein First-Team-All-Pro.
Ja.
Aber natürlich in dem Fall als Kick-Returner, von daher. Was übrigens bodenlos ist, muss ich an der Stelle nochmal sagen, aber das ist ein anderes Thema.
Ich hatte ja die New England Patriots und die Patriots waren viele Jahrzehnte das, oder zwei Jahrzehnte lang das dominante Team in der AFC East, eigentlich unangefochten auf Platz 1. Und ich glaube, dieses Jahr drehen wir die Tabelle einmal. Und ich glaube, die Patriots gehen als Nummer 4 aus dieser Division raus am Ende des Jahres. Ich glaube, dass die Jets einen Sprung machen, als Bold Prediction, die Jets machen einen Sprung über die Patriots und die Patriots rutschen auf 4 ab, weil du hast in deiner Defense so viele Keyplayer verloren. Du hast JC Jackson allen voran und du hast in deiner Offense hast du halt nicht wirklich viele, du hast viele solide Receiver, aber keine wirklich starken Anspielstationen, finde ich jetzt. Also à la Julian Edelman, Gronk von der damaligen Zeit, wenn man es vergleicht. Und ich glaube, dass das Mac Jones nicht helfen wird. Und deswegen glaube ich, dass die Patriots in einer wirklich starken Division auch, das muss man trotzdem sagen, Dolphins haben sich verbessert, die Jets haben sich verbessert, dass sie sich eher verschlechtert haben insgesamt. Und deswegen komme ich zu dem Schluss bei der Bold Prediction, AFC East Patriots auf Platz 4.
Kann ich sehen. Kann ich sehen, ist trotzdem bold.
Ja. Dann kommt jetzt AFC West. Und nein, ich habe nicht, dass die Broncos die Division gewinnen, wenn das jetzt gedacht wurde. Ich habe aber die Denver Broncos, so viel kann ich sagen.
Das dachte ich mir schon. Ich habe die Kansas City Chiefs.
Ja, ich habe kein definiertes Team, muss ich sagen.
Okay. Okay, ich würde dann einfach mal anfangen diesmal, weil es meine Division ist. Ich habe, es ist ein bisschen schwierig formuliert, ich hoffe, ihr versteht das. Russell Wilson wird jeden Quarterback in der Division mindestens einmal schlagen im direkten Duell.
Das heißt, die Broncos gewinnen gegen die Chiefs.
Mindestens einmal.
Die Broncos gewinnen definitiv einmal gegen die Chiefs, die Chargers und die Raiders.
Oh, weiß ich gar nicht, ob das so bold ist, um ehrlich zu sein.
Wir haben gegen die Chiefs seit, glaube ich, fast 20 Spielen kein Spiel gewonnen. Also das hätte es auch nur machen können, die Broncos schlagen die Chiefs. Das wär für die Statistik schon bold gewesen.
Aber da hatte man natürlich auch noch ein paar andere Quarterbacks rumlaufen, ne?
Ja. Aber wir haben auch schon mit Peyton Manning gegen die verloren.
Ja, aber auch mit Osweiler. Also, ist ein breites Spektrum.
Sagen wir es so, die Niederlagenserie startete in der Super Bowl-Saison. Da konnten wir sie nämlich auch nicht schlagen im Rückspiel. Da fing es an.
Okay. Aber natürlich, da kommen die Chargers.
Also ich würde es jetzt, ich würde es tatsächlich noch bowler finden, wenn du jetzt gesagt hättest, dass sie beide Spiele gegen die Chiefs gewinnen. Aber ich kann es auch so akzeptieren. Gerade so.
Dann lass mich umformulieren. Er schlägt jeden einmal, außer die Raiders, die schlägt er zweimal.
Okay.
Ja, okay.
Ja, also gewinnt einmal gegen die Chargers, einmal gegen die Chiefs und also die Broncos gewinnen im Endeffekt am Ende mehr Spiele in der Division, als sie verlieren. Dann machen wir das.
Okay. Das gefällt mir.
Weil dann hätten sie ja 4 Spiele, hätten sie ja 4 Siege.
Ja.
Ja.
Das gefällt mir gut. So, dann mache ich weiter. AFC West, Chiefs. Wir haben im Team Travis Kelce, wir haben Juju Smith-Schuster. Aber dennoch, um ein bisschen Green Bay Packers hier mit drin zu haben, ich glaube, Marquez Valdes-Scantling wird der Receiver sein, der dieses Jahr die meisten Yards fängt für die Kansas City Chiefs. Absolut bold, weil Travis Kelce wird wahrscheinlich mit Abstand die beste Waffe sein von Patrick Mahomes. Wir wissen aber, Marcus Valdes-Scantling ist jemand, der Deep Passes fängt. Patrick Mahomes ist jemand, der die gerne wirft, wenn er jemanden frei hat. Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich mehr Yards am Ende des Jahres hat als Travis Kelce und Juju Smith-Schuster.
Ist bold, hast du richtig gesagt, mit Travis Kelce. Jetzt rein die Receiver betrachtet, halte ich es aber trotzdem für machbar, weil Juju wird klar der Nummer 1 Receiver sein in diesem Team. und wird dementsprechend immer den besten Corner sich gegenüber haben. Und das ist dann für Wilder Scanning natürlich die Chance. Weil du spielst besser gegen Corner 2 als gegen Corner 1, logischerweise. Von daher ist Bold auf jeden Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, dazu muss man sagen, der hat bei Green Bay in einer Saison einmal über 600 Yards gefangen. Ne, das war seine beste. So, das wäre schon richtig heftig, wenn er da heftige Zahlen auflegen kann. Weil Kelsey, der ist ja jedes Jahr bei 1000.
Ich wollte gerade sagen, ja, der hat doch die letzten Jahre immer 1000 Yards Season. Dann ist es sogar sehr bold eigentlich, wenn man
ja, das so richtig eben deswegen, anguckt. Die ist sehr, sehr bold. Die wollte ich aber unbedingt machen. Die ist sehr bold.
Aber schön nochmal den immerigen Packerspieler eingebracht. So, Finn, jetzt bin ich mal gespannt, was du für eine Bowl-Prediction hast, wenn du die nicht...
Ja, wir wissen ja alle, dass die AFC West ordentlich aufgerüstet hat, also alle Teams in der AFC West.
Ja.
Und du hast ja eben bei der AFC North schon drüber gesprochen und meine geht auch in die Richtung.
Ich glaube, ich weiß auch.
Und es sind natürlich nicht unendlich Siege zur Verfügung und da werden sich sicherlich die Teams auch mal ein paar Siege wegnehmen. Und deshalb ist meine Bowl-Prediction, dass aus der AFC West nur ein Team in die Playoffs kommt. Nur
eins.
Ein Team?
Ein.
Nur ein Team.
Also ich dachte, jetzt kommt zwei, niemals. Weißt du? Weil wir reden ja alle, eigentlich ist das ja safe die Division, wo drei weiterkommen, sagen wir die ganze Zeit.
Ja, deswegen. Also eigentlich in jeder Prediction wird gesagt, dass drei Teams in die Playoffs kommen.
Ich möchte von dir aber noch hören, in dieser Prediction, welches ist es? Chiefs oder Chargers?
Ja, da habe ich extra nichts zu gesagt, weil ich da dem aus dem Weg gehen wollte. Aber ich bin natürlich ein Justin Herbert-Believer, von daher gehe ich mit den Chargers.
Du sagst, die Chiefs verpassen die Playoffs. Also Broncos ja, Raiders ja, glaube ich dir. Aber die Chiefs?
Also angenommen, die Raiders gehen 12 und 5 und alle anderen Teams gehen 10 und 6, meinetwegen. Dann kann ich mir vielleicht, also ich kann es mir nicht vorstellen natürlich.
Finn, wenn
aber wirklich die Möglichkeit,
nur ein Team?
Die Möglichkeit bestünde ja, dass aus der AFC North beispielsweise zwei Teams weiterkommen oder drei Teams, weil die AFC North ist jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Dass die Colts in die Playoffs kommen, die Titans können auch ein paar Spiele gewinnen. Also ich halte es nicht für so wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, aber das ist meine Bold Prediction, dass nur ein Team aus der AFC West in den Playoffs
kommt. Pass auf, wenn das eintrifft, das nächste Mal von da, wenn wir dann zusammen mal wieder im Stadion irgendwo sind beim Fußball, gehen deine Getränke auf mich, wenn das wirklich eintrifft.
Machen wir.
So, das sehe ich ja absolut nicht, dass da nur ein Team, also das ist das Boldeste bisher, was ich hier heute gehört habe. Krass, aber ist geil, Finn, ist geil, also dafür ist es ja da. Richtig schön Reibung erzeugen hier. Bin gespannt, ob wir so weitermachen können. Also ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass das sehr bold ist und wahrscheinlich eher nicht passieren wird. Also dass ein zweites Team, denke ich mal, schon mit reinrutscht noch. Ein drittes verhalte ich für sehr realistisch, dass das nicht passiert, aber ein zweites denke ich mal schon, dass zumindest die Chargers vielleicht noch in der Lage sind, genug Spiele zu gewinnen. Oder die Broncos, eins von beiden. AFC South. Welches Team habt ihr?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ich habe die Colts.
Ich habe auch die Colts. Ah.
Ich habe die Jaguars.
Dann fang du doch an, Finn, wenn du ein anderes Team hast.
Ja, meine ist relativ simpel erklärt. Die Jaguars haben ein paar neue Leute geholt. Die Titans haben sich verschlechtert. Die Colts haben sich verbessert. Trevor Lawrence macht den nächsten Schritt. Und die Jaguars gewinnen die Division mit 11 Siegen.
Warte, die Division?
Division?
Die Division.
Die werden Erster
die in der... Die Jaguars werden Erster in der AFC South mit 11 Siegen.
Finn macht ja immer weiter hier, ey. Attacke.
Ja, warte. Nee, niemals.
Trevor Lawrence macht einen riesengroßen Schritt. Könnt ihr euch das dann vorstellen? Ich könnte es mir vorstellen.
Ich kann es mir irgendwo vorstellen, klar, aber ihr habt...
Also angenommen, angenommen, Trevor Lawrence macht einen riesigen Schritt in seinem zweiten Jahr, was nicht komplett ausgeschlossen ist. Ich meine, Patrick Mahomes wurde in seinem zweiten Jahr MVP. So ist es nicht, ne? Mhm.
Aber halt auch in einem besseren Team, ne? In dem Team, was vorher Playoffs gespielt hat.
Aber die Jaguars haben halt viele neue Leute geholt. Die haben Doug Peterson einen spannenden neuen Headcoach. Und wenn das alles so funktioniert und die Räder ineinander greifen, dann ja, kann das vielleicht mit ein bisschen Fantasie passieren.
Die ist schön bold, aber da gebe ich dir 0% drauf. Will ich 0%. Dann mache ich mal weiter mit den Colts, ja?
Mach mal.
Dann sage ich, die Colts gehen in ihrer Division 6-0 und gewinnen jedes Spiel.
Boah, das ist auch. Weil meistens hast du ein Ugly Butter Game dabei, aber das ist halt noch bisher am realistischsten, weil ich kenne ja meine jetzt gleich noch. Aber die ist bold auf jeden Fall. Also 6-0 ist immer bold in der Division, weil eigentlich hast du selten, dass ein Team wirklich 6-0 geht, ne?
Vor allem die Jaguars sind stärker geworden, die Titans sind immer noch nicht schlecht, die Colts sind nicht so viel besser als sie, ich glaube trotzdem 6-0 Colts.
Du müsstest ja jedes Spiel voll im Fokus sein, ne?
Richtig.
Ich habe diesmal eine Spieler-Prediction, und zwar Jonathan Taylor. Ich glaube, dass Jonathan Taylor nach der Saison oder in dieser Saison der beste Running Back sein wird in der gesamten NFL.
Also Back-to-Back.
War alles letztes Jahr. Nicht nach Statistiken, auch von seiner Wahrnehmung her.
Die Wahrnehmung ist natürlich noch was ganz anderes, ne, als Statistiken.
Dass danach Jonathan Taylor wahrgenommen wird als der beste Running Back der NFL. Weil für mich ist er der kompletteste Running Back, den die Liga hat, von dem Skillset her.
Ja. Wo ist er mittlerweile wahrgenommen? Oder jetzt?
Ich würde sagen, auf jeden Fall Top 10, aber nicht 1. Ich sag jetzt ganz klar eins, also das ist wirklich
so. Ich würde sagen, der ist so um die Top 5 so mit drin, ne? Und ja, genau. Immer noch Derrick Henry und Christian McCaffrey, über den jeder redet, quasi als besten Running Back.
Dalvin Cook und Nick Chubb sind da noch drin in der Verlosung.
Ja, über Dalvin Cook haben wir letztens schon gesprochen, Finn und ich, da sage ich dir, dass Dalvin Cook overrated ist, aber okay.
Ja, muss ich jetzt mich nicht zu äußern.
Nee, muss ich nicht. Können wir ja nächste Woche besprechen.
Aber ja, gehe ich, akzeptiere ich.
Ja, es ist halt, wie gesagt, also er wird NFL Running Back 1, habe ich hier stehen.
Hast du da noch Werte, die du hinterher schieben wollen würdest?
Nee, das ist einfach mal.
Die der in der kommenden Saison erreicht?
Nö, das ist einfach mein Gefühl jetzt, dass er Running Back 1 wird. Ich beziehe mich ja wirklich auf die Wahrnehmung, nicht auf Statistiken.
Okay.
Dass danach alle Leute sagen, bester Running Back der NFL, Jonathan Taylor. So, dann habe ich eure Division hier als nächstes stehen. NFC North. Lass mich raten. Packers, Vikings und ich habe was anderes. Nee? Dann schieß mal los, eure Teams.
Ich habe die Bears.
Ja, ich habe die Vikings.
Ich habe die Lions.
Gut.
Tom, fang du mal an.
Okay. Letztes Jahr hatten die Bears eine der besten Defenses in der gesamten Liga. Das war Platz 5 in Opponents Yard per Game. Und ich glaube, die fallen von den Top 5 in die Flop 5. Einmal direkt durch. Was ja auch ein Riesenschritt ist, wie vorhin bei den Ravens von 32 in die Top 3. Jetzt von Top 5 in die Flop 5. Meine Prediction ist, die Bears lassen dieses Jahr über 6300 Yards zu, insgesamt. Und das ist eine ganze Menge, wenn man mal bedenkt, dass der NFL-Schnitt so ungefähr bei 5700 ist. Und wie gesagt, ich glaube, die Defense der Bears, was jahrelang das Prunkstück war, ist dieses Jahr endgültig am Boden angekommen, obwohl sie sich da im Draft quasi ein paar Picks reingeholt haben. Ich sehe nicht, dass die Bears Defense gut ist. Deswegen wirklich Flop 5 dieses Jahr für die Bears Defense.
Die 1500 Yards, die du da gesteigert hast, kommen wahrscheinlich alle dann von Aaron Rodgers. Aber...
Ja.
Das muss man ja wirklich sagen. Also, wenn der Typ ein Lieblingsteam hat, dann ist es Chicago in der Division. Ne? Still also, own you.
Ja, aber wirklich, ganz ehrlich, die waren letztes Jahr wirklich noch Top 5 Defense nach Opponents Yards per Game. Das hat man überhaupt nicht im Kopf gehabt. Die waren wirklich völlig in Ordnung.
Ja, mit Killian.
Und dann jetzt in die Flop 5 zu fallen, das wäre schon krass.
Halte ich trotzdem für erwartbar, dass es passieren kann. Aber es wäre natürlich trotzdem ein drastischer Fall, so tief zu fallen, natürlich.
Ja.
Also ist auf jeden Fall bold. Finn, Vikings, Division-Sieg?
Ja, das wäre gar nicht so bold. Also würde ich
Boah.
jetzt nicht als bold. Also ja, wäre schon nicht komplett aus.
Ich
Also
merke schon,
ja.
die Stimmung ist schon super für
Wäre
nächste Woche.
schon in irgendeiner Hinsicht bold, aber wäre jetzt nicht so bold, als dass ich das hier jetzt hätte mit aufnehmen wollen würden. Aber ich bin natürlich dennoch ein Believer, so ist es nicht, ne? Und dass Justin Jefferson Offensive Player of the Year werden wird, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Mit 1800 Yards und über 15 Touchdowns mindestens. Aber es muss ja auch jemanden geben, der dem die Bälle serviert. Und
Oh
deswegen glaube
nein.
ich, dass Kirk Cousins eine MVP-Kaliber-Saison spielen wird. Ich sage nicht, dass er MVP wird, aber er spielt eine MVP-Kaliber-Saison.
Boah.
Bestehend aus mindestens 4800 Yards und einer Touchdown-Interception-Ratio von 40 zu 7 ungefähr.
Stimmt, ihr habt ja fast
Was
keine Primetime-Spiele dieses Jahr, dann kann das ja funktionieren.
ich
Und
am extra.
ich sag mal so, Kirk Cousins die letzten beiden Jahre hatte 4200 Yards immer um den Dreh und ungefähr 35 zu 8, was so Touchdown-Interceptions angeht. Und die Vikings haben ja bekanntlich einen neuen Coaching-Staff gerade auf der offensiven Seite und man geht davon aus, dass es ein bisschen mehr Pass-Heavy-Offense sein wird. Von daher glaube ich, dass da auch die Attempts an Passing gesteigert werden, sodass eben dann das wie folgt zustande kommt.
Also okay, die Stats gebe ich dir, aber so eine MVP-Saison oder MVP-Kaliber-Saison, nee, niemals. Also ich nehme extra nicht die Packers, damit ich hier keinen Bullshit laber. Aber dass du den Teil dann für mich übernimmst, finde ich echt okay.
Ich übernehme
Also
den Teil gleich mit.
wenn er die Stats hat, 4800 und 40 zu 5, ich glaube, dann ist man lange mit im MVP-Rennen mit dabei, würde ich jetzt mal so behaupten. Dass er jetzt dann am Ende nicht wird, das kann er durch, also das wird wahrscheinlich so sein, so ist es nicht. Dass er hier MVP wird, das wäre auch ein bisschen überbold, aber dass er zumindest eine Kaliber-Saison spielen wird, ich würde es mir wünschen tatsächlich.
Ja, aber wir reden über Kirk Cousins, ne? Also ist derselbe wie
Wir
letztes
reden
Jahr
über
und wie
Kirk
das Jahr
Cousins.
davor und das Jahr davor und so, ja?
Ist
Ist
richtig.
derselbe Kerl, gut.
Ist derselbe,
An
ja.
alle Zuhörer da
Ich wollte
draußen,
nur, dass wir uns hier richtig verstehen.
ihr müsst die nächsten 2 Wochen unbedingt einschalten. Es wird sehr unterhaltsam werden, sowohl vor als auch nach dem Vikings-Packers-Spiel nächsten Sonntag, nächste Woche Sonntag. Ich habe ja die Lions. Ihr habt es ja letztes Mal schon mitbekommen. Ich bin Fan der Lions in diesem Jahr. Und ich mache jetzt mal Top-Fan draus. Lions gehen mit einem positiven Rekord aus der Saison. Auf Platz 2.
Das heißt 9 und 8
Ja,
mindestens.
9 und 8 genau. Gewinnen 9 Siege, 9 Spiele.
Auf Platz 2.
Müssen sie dann ja, weil mit einem positiven Rekord glaube ich dann nicht, dass die Vikings dann immer noch mehr Spiele gewinnen, dass es für so viele Siege reicht, dass die auf Platz 3 sind.
Da gebe ich dir aber auch fast 0%.
Ja, es ist sehr bold. Ich habe hier auch auf meinem Zettel
Die
stehen
ist
nicht
sehr, sehr bold.
Tims Bold Predictions, sondern ich habe Timmys Very Bold Predictions draufstehen. Also von daher.
Ja, die ist echt wild.
Ja.
Aber es kann
Die
passieren.
will ich
Es kann
jetzt.
passieren. Mit dem Teamgeist, den die haben, ich habe mir jetzt auch nochmal Hard Knocks alle Folgen angeguckt. Die kommen halt sehr über das Team und nicht über einzelne Spieler. Und das kann sehr gut funktionieren. Guckt euch die Bengals Defense letztes Jahr an. Würdet ihr sagen, da ist individuell ein Top-Spieler dabei? Also wirklich Top of the Pops auf seiner Position?
Bengals?
Bei den Bengals in der Defense.
Jesse Bates, wenn er.
Ja gut, Jesse Bates, okay, ja, ist einer von 11. So.
Trey Hendrickson.
Würdest
Ja,
du
Trey
sagen, dass
Hendrickson
Trey
ist halt.
Hendrickson ein Top-Edge-Rusher ist? Also
Boah,
wirklich mit bei den allerbesten?
letztes Jahr auf jeden
Letztes
Fall.
Jahr
Ja,
schon.
ich meinte jetzt vor der Saison, als wir vor der Saison uns diese
Vor der
Defense
Saison, ich
angeguckt
meine.
haben.
Vor der
Ja, nee,
Saison.
das nicht.
Und da würde ich sogar
Aber da
sagen,
hätte man auch Jesse Bates nicht genannt,
eben,
glaube
genau
ich.
das ist es nämlich. Da hast du auch Jesse Bates nicht drin gehabt. Und deswegen würde ich nämlich sagen, dass bei den Lions kann was Ähnliches passieren. Da kann sich was Ähnliches aufbauen. Wenn Jameson Williams dann vielleicht auch noch fit zurückkommt und das zeigt, was Finn in ihm gesehen hat vor dem Draft, dann kann das alles sich so entwickeln. Finde ich jetzt. Aber ich gebe euch recht, es ist sehr wild und es ist sehr bold, aber ich sehe trotzdem irgendwo noch diese 2-3 schmalen Prozent, die das passieren kann.
Also mit einem anderen Quarterback würde ich dir da in dem Fall recht geben. Mit Jared Goff sehe ich das tatsächlich nicht, muss ich sagen.
Ja, mit einem anderen Quarterback wäre es ja
wieder... Dafür... Hätten die Kirk Cousins, dann wären die nämlich Erster. Und dann hätte der eine MVP-Kaliber-Saison.
Nee, aber mit einem anderen Quarterback wäre es mir wieder fast schon zu unbold gewesen, mit einem besseren. Ich glaube nämlich auch, dass Amon-Ra St. Brown nochmal eine Steigerung machen kann von seiner letzten Saison. Das glaube ich wirklich.
Ja, das kann gut sein.
Ja, muss ja auch, ne? Die ersten Spiele war der ja kaum da und dann am Ende wieder. Also wenn er so weiterspielt wie am Ende der Saison, wird das eine Top-Saison.
Ja, und dran braucht ja weiter Highlights, damit sie sagen können, der deutsche Receiver hat schon wieder einen Touchdown gemacht. NFC East ist als nächstes.
Wen hast du, Fan?
Giants.
Ich hab die Commanders.
Ich hab auch die Commanders.
Gibt's ja nicht. Ich hab extra die Commanders genommen, weil ich dachte, die nimmt bestimmt keiner.
Ja, das war auch mein Gedanke.
Super. Dann, Finn, fang du mal an. Dann machen wir wieder zusammen.
Ja, also ihr müsst jetzt entscheiden, ob das bold genug ist. Meine ist, dass Tyrod Taylor am Ende des Jahres der Starting Quarterback bei den Giants sein wird.
Ist schon bold, weil ja eigentlich die Giants gesagt haben, dass Daniel Jones jetzt die Saison kriegen soll nochmal. Und ich glaube, dass die Giants eher mit Daniel Jones zu Ende spielen und dann danach komplett in eine neue Richtung gehen und lieber die Niederlagen mitnehmen.
Ja, ich glaube aber, wenn du alle Leute fragen würdest insgesamt, so dann bist du fast bei 50-50. Ob die das auch so sehen würden oder nicht. Nur die Giants halt selber nicht.
Ich glaube, sehr bold wäre es, wenn du mir gesagt hättest, Tyrod Taylor wird in den ersten 5-6 Wochen der Starter der Giants.
Ja.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr bold, wenn du das noch drauf packst.
Ja. Ja, aber trotzdem. Ich sag dann.
Also bis Woche.
Ja, gut, dann mache ich das.
Ich sag, bis zur Trade Deadline Woche. Oder bis kurz vor der Trade Deadline 7-8. Wenn er bis dahin Starter ist, wird das für mich überraschend.
Ja. Mache ich.
Auf den letzten Metern, jetzt Woche 14, 15, 16, 17, 18 oder nur die letzten drei Spiele, würde ich nicht bold finden, weil man dann gesehen hat, der funktioniert definitiv nicht so und einfach nochmal für sich als Coaching-Staff nochmal ein paar Siege mitnehmen oder für die Spieler ein paar Siegprämien noch einheimsen vielleicht, da sehe ich es, aber erste paar Wochen
ihn direkt aufzugehen. Bis zur Trade-Deadline, dann sage ich, Tyrod Taylor ist bis zur Trade-Deadline der Starting Quarterback der Giants.
Das finde ich bold.
Finde ich auch bold.
Soll ich diesmal anfangen mit den Commanders, Tom?
Ne, ich wollte gerade fragen, hast du einen Spieler oder das gesamte Team?
Ich habe das Team.
Okay, ich habe einen Spieler, deswegen fang du mal an, ruhig.
Okay, ich sage, die Commanders, deswegen habe ich das auch bewusst gesagt, das ist jetzt ab von meiner Prediction für die Division. Die Commanders kriegen mit die Kurve irgendwie mit Carson Wentz und Byron Robinson, der dann wieder fit wird, nachdem er angeschossen wurde. Gute Besserung. Und mit der Defense, ich glaube auch, dass Chase Young einen Sprung machen wird, nachdem er von seiner Verletzung zurückkommt. Und ich sage, die Commanders werden Zweiter in der Division.
Hinter den Eagles?
Ja, in dem Fall ja.
Weil du dich bekehren lassen hast?
Nicht, weil ich mich bekehren lassen habe, aber in dem Fall, wenn zwei Teams in die Playoffs kommen, bleibe ich bei Cowboys Eagles, aber ich kann die Eagles nicht aus den Playoffs raustippen.
Finde ich bold, die auf dem zweiten Platz zu stellen.
Ja, weil qualitativ sind die Cowboys trotzdem besser als die Commanders, wenn wir ehrlich sind.
Ja, klar, deutlich.
Aber ich sehe da irgendwo diesen schmalen Funken, der das entfachen kann in irgendeiner Form.
Ja, wenn die Defense wieder einen Schritt nach vorne macht im Vergleich zu letztem Jahr.
Mhm.
Da kann ich direkt
und wieder ansetzen. An die Saison vor zwei Jahren anknüpft.
Genau, da kann ich direkt ansetzen.
Jetzt kommt Chase Young.
Meine Bold geht nicht zu Chase Young, weil der ja auch noch nicht ganz sicher ist, wann der wieder reinkommt.
Mhm.
Ich habe erst gedacht, so wenn ich sage, ich habe einen Spieler bei den Commanders, dass ihr natürlich sofort an Sam Howell denkt. Ich bin aber auf die Defense gegangen und ich bin bei Jonathan Allen. Jonathan Allen hatte letztes Jahr 34 Quarterback Pressures. Ist, glaube ich, auf Platz 20 der NFL gewesen. Auf seiner Position auf jeden Fall sehr, sehr stark. Auf Platz 1 waren TJ Watt und Myles Garrett zusammen mit 52. Da ist er 18 Pressures von weg. Und ich glaube, dass Jonathan Allen in dem Scheme von, wenn Chase Young zurückkommt, auch wieder ein bisschen, ja, ich sag mal, leichtere Gegner hat. auf jeden Fall noch seine Pressure-Anzahl steigern kann und in die Top 3 der meisten Quarterback-Pressures reinkommen kann. Natürlich werden TJ Watt und Myles Garrett da oben auch noch irgendwo rumhängen und wahrscheinlich dieselben Zahlen produzieren wie letztes Jahr. Aber Jonathan Allen, keine Ahnung, so 20 Leute überholen zu lassen, traue ich ihm zu.
Jonathan Allen? Wie
war der Kenny Clark?
Kenny Clark war, glaube ich, auf 8 oder so. Ich weiß nicht, wie viele. Also ich glaube, irgendwie über 40 auf jeden Fall. 45, irgendwie so.
Allen ist Interior, ne?
Ja.
Ja.
Aber das ist dann wirklich bold.
Ja, eben, deswegen.
Das wäre ja auch viele Double-Teams dann auch gegen dich.
Genau, vor allem der war auf Interior, glaube ich, der Beste. Deswegen, das wäre heftig, wenn der
da reinkommen könnte. Der war besser als Aaron Donald.
Warte mal, ich gucke nochmal nach.
Alles gut, ich will es jetzt nicht anzweifeln, aber das wäre stark. Das wäre richtig stark.
Ja gut, wenn Kenny Clark auf 8 war, dann war er ja schon mal besser als Allen, oder nicht?
Ja, aber warte mal.
Aber also dann sagst du ja quasi, Jonathan Allen ist der beste Defensive Tackle nächstes Jahr, so oben quasi. Also ja.
Das wäre auf jeden Fall mega bold. Ich muss nochmal, wo bin ich?
Aber sehe ich, weil im Scheme der Rams haben wir auch öfter mal gesehen, dass Aaron Donald trotzdem über mehr oder weniger außen kam. Deswegen kann ich das sehen, dass Allen da schon die mehr Snaps hat als Interior Defensive Lineman. Von daher kann ich das auf jeden Fall sehen, was Tom da sagt.
So, gut. Ich habe so, wir können gerne weitermachen. Ich reiß
genau, während wollte ich auch gerade sagen, während Tom sucht, können wir ja mit der NFC West weitermachen. Ich habe schon angekündigt, ich habe die San Francisco 49ers.
Ja, ich habe die Cardinals.
Ich habe die Seahawks.
Ich würde jetzt einfach diesmal anfangen. Ich sag Trey Lance. Ist ja schon öfter in diesem Podcast nachgeklungen, dass ich sehr viel von dem Jungen halte und dass ich glaube, dass der eine gute Saison spielen wird. Ich leg noch einen oben drauf. Ich glaube, Trey Lance wird eine so gute Saison spielen, dass er sowohl von den Zahlen als auch von der Wahrnehmung am Ende der Saison Top 10 Quarterback ist.
Puh. Ja. Ja.
Ja. Top 10.
Ja.
Top 10 ist schon.
Es ist bold, ja. Ich weiß.
Ja, aber wenn, wie gesagt, bei den 49ers, du hast diese Baseline und wenn du ordentlich Spiele gewinnst, warum nicht?
Also ich sag mal so, Trey Lance hat ja gewisse physische Voraussetzungen, sag ich mal, die man natürlich auch von ihm jetzt erwartet, so mehr oder weniger. Und wenn er seine Athletik kombiniert mit einem soliden Passing-Game, dann glaube ich, ist er relativ schnell in der Top 10, wenn er denn solide spielt.
Ja, im Endeffekt ist er ja eine...
Aber also ja, also ich sag, also ja, ist bold, weil das muss auch erstmal passieren, logischerweise natürlich. Aber wenn er, was seine Passing-Performance angeht, gut ist, dann glaube ich, dass er Top 10 ist, weil alleine aufgrund seiner Athletik, glaube ich, ist seine Running-Performance halt auch gut dann, zwangsläufig.
Ja, also ich habe mir halt auch aufgeschrieben bei Notiz, er ist halt eine abgeschwächte Version bei der Athletik von einem Lamar Jackson, aber mit einem vernünftigen Wurfarm dazu. So, und wenn man das vernünftig nutzen kann und wenn einer das nutzen kann, dann ist es offensiv Kyle Shanahan, finde ich. Und du hast eine sehr starke Offensive Line, die dich beschützt. Du hast bei den 49ers auf jeden Fall ein Laufspiel, was dir hilft als Quarterback. Und deswegen glaube ich, du hast auch eine Defense, die dich immer wieder in gute Positionen packen kann mit der D-Line, weil die D-Line auch gerne mal gut ist für Strip-Sack-Fumbles und sowas oder einfach ganz viele Free-and-Outs. Deswegen glaube ich, wie gesagt, ich glaube da auch wirklich dran, dass das passieren kann.
So, ich kann eben nachreichen. Aaron Donald war der beste Interior und dann kam Jonathan Allen, weil ich hatte vorhin Rashan Gary war der beste von den Packers und Kenny Clark hatte insgesamt 28 und ich hatte nämlich Rashan Gary vorn drauf, der hatte 46.
Also sagst du zusammengefasst nochmal, Jonathan Allen wird der beste Defensive Tackle nach QB Pressures.
Ja, der wird vor Aaron, ich sag genau, das ist meine Bold, der wird vor Aaron Donald landen. Aaron Donald hat letztes Jahr 41 und Jonathan Allen 34 und bei Aaron Donald ist natürlich immer noch Upside nach oben, klar. Und ich glaube, Jonathan Allen wird vor Aaron Donald landen.
Alles klar. Dann sucht euch aus, wer möchte weitermachen in der NFC West?
Ich kann mal weitermachen.
Dann mach mal.
Ich habe ja die Seattle Seahawks und da gehe ich mit Rashad Penny. Rashad Penny wird eine Saison haben mit über 1200 Rushing Yards.
Puh, und das mit Kenneth Walker.
Das mit Kenneth Walker.
Du beziehst das wahrscheinlich darauf, dass die nicht, dass die das Laufspiel versuchen zu etablieren wegen der schlechten Quarterbacks.
Auch, ja.
Ja. Es war ja eigentlich immer also, Seattle. Seattle war ja immer viel laufen, weit werfen.
Richtig.
Also wird Rashad Penny Starting Running Back bei dir? Der wird, weil anders geht das ja nicht.
Anders wird das nicht funktionieren. Ich denke, das ist bold genug. Vor allem, weil die Position noch nicht ganz klar ist, ob es wird. Und vor allem, weil die Jahrzahl verdammt hoch ist.
Es ist halt auch bold genug, weil es ja im Endeffekt die Bold Prediction mit reinnimmt, dass Kenneth Walker nicht der Starter wird.
Ja, eben, genau.
Ja. Und den haben sie ja Anfang der zweiten Runde geholt.
Richtig.
So.
Ja. Ja.
Ist auf jeden Fall bold.
Ist bold, das ist richtig, ja.
Finn, dann du noch in der NFC West.
Ja, die Cardinals haben ja einen neuen Receiver. Und der Name und seine bisherige Karriere, die sind beides Hollywood-reif. Und ich glaube, dass bei den Cardinals ein besserer Quarterback spielt als bei den Ravens, alleine was die Qualitäten des Arms angeht. Und Hollywood Brown hatte in der vergangenen Saison 1008 Yards und 6 Touchdowns. Sechs Touchdowns war sein Peak, das war in der Saison davor, in seiner Rookie-Saison, glaube ich. Und dass er letztes Jahr 1008 Yards hat, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Da habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass es ein bisschen weniger gewesen wären. Aber nichtsdestotrotz ist Hollywood Brown in der Wahrnehmung natürlich nicht so anerkannt, wie man das wahrscheinlich gedacht hätte, als er gedraftet wurde. Und ich glaube, dass Hollywood Brown nach der Saison in der Wahrnehmung ein Top 15 Receiver ist, indem er 1250 Yards und 10 Touchdowns auflegt.
Das ist stark. Aber machbar, weil jetzt hat er einen Quarterback, der den Ball auch wirklich wirft und nicht die ganze Zeit am Laufen ist.
Ja.
Richtig.
Schöne Bold Prediction. Wirklich. Schöne Bold Prediction. Abschluss. NFC South. Ich habe die Carolina Panthers. Ich habe es ja vorhin angedeutet als kleinen Spoiler.
Ja, ich auch.
Tom?
Ich hab meine Falcons.
Das ist deine Falcons. Dann fang du erstmal an.
Okay. Jetzt
kommt Marcus Mariota, oder?
Ey. Nein, also ich habe zwei Bowls zusammengepackt in eine riesige Bowl.
Aha.
Der erste Teil ist Drake London, 1000-Yard-Saison, 5 plus Touchdowns. Und Marcus Mariota wird nicht von Desmond Ridder abgesetzt in der gesamten Saison.
Also dafür, da muss aber Drake London darf sich dann aber nicht nach jedem Catch, den er macht, wie in der Preseason verletzen, ne? Damit das funktioniert. Ja. Also das darf da nicht passieren. Aber ja, auf jeden Fall bold. Wenn man sich anguckt, wie schlecht dieses Team insgesamt ist, auf jeden Fall bold.
Beide Teile bold.
Auf jeden Fall. Finn? Du gerne an mit den Panthers.
Eigentlich hätte ich ja jetzt noch nachreichen müssen, dass die Falcons den Super Bowl gewinnen. aber nein, ja, bei mir Panthers, neuer Quarterback. Bei mir findet Baker zu seiner alten Form zurück und sorgt dafür, dass die Panthers 10 Spiele gewinnen.
Heißt, ist das bei dir gleichbedeutend, dass sie in die Wildcard kommen?
10 Siege könnten tatsächlich dann in dem Fall für die Wildcard
reichen. Weil das ist meine. Ich habe, dass die Panthers in die Wildcard kommen als Siebter.
Ja. Ja.
Als Siebter Seed kommen die Panthers in die Wildcard. Tom,
ja, Tom,
der, möchtest du dazu was sagen?
Quatsch mit Soße.
So, dann haben wir es doch. haben wir unsere Predictions doch geschafft. Nächste Woche fangen wir dann schon an, auf die Saison zu blicken. Und haben da auch noch ein paar kleine andere Ansagen für euch. Wie immer, am Ende der Folge die Bitten, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut gerne mal auf Instagram vorbei, da werden jetzt noch ein paar grafische Kacheln kommen. Einmal zu den Bold Predictions wird nochmal eine Kachel kommen, die ein bisschen was zusammenfasst. Einmal wird auf jeden Fall zu den Division Previews, wo die Kacheln noch ausstehen mit den Tipps, die werden noch kommen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, geht über den Link in der Folgenbeschreibung gerne mal rein und lasst ein Abo auf Instagram da und ein Like. Schreibt uns gerne eure Meinung zu unseren Bold Predictions. Wenn ihr eigene habt, schreibt uns die gerne auch. Das interessiert uns natürlich auch. Und ja, ich kann nur sagen, bei mir steigt die Vorfreude. Nächste Woche die erste Saison-Preview auf den ersten Spieltag. Und mit dem Spiel auf jeden Fall Vikings gegen Packers. Also es wird auf jeden Fall heiß werden hier in diesem Podcast. Ich freue mich drauf. Ich habe nichts mehr zu sagen für heute. Gibt es bei euch noch was?
Nee. Also, bevor sich meine Stimme hier endgültig verabschiedet, sagen wir am besten danke fürs Zuhören, Leute. Hört nächste Woche wieder rein, denn das war Undrafted. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Tschö, tschö.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.